This is Donovan Dijak, and you can feast your ears on Wrestling Talk Radio.
Einen schrecklich schönen guten Tag, liebes WTR-Multiversum, und herzlich willkommen zu einem neuen Roundtable. Und ja, wir besprechen heute ein Event, von dem ja hier und da schon mal gerüchtet wird, ist das vielleicht einer der besten Events der letzten, sagen wir mal, 10 Jahre oder vielleicht einer der besten WWE NXT Takeovers aller Zeiten. Es geht um NXT Takeover Portland und mit dabei ist der Alex.
Ich grüße dich, Basti.
Hi. Und würdest du dich so dem anschließen?
Wir hatten es ja vorhin im Off-Talk schon mal kurz angeschnitten. War wie immer ein hervorragender Takeover. Ich würde aber sagen, also aus persönlicher Sicht würde ich sagen, nein.
Nein, okay. Zum anderen, Nicole, hallo.
Gute.
Gute, nach Frankfurt. Ja. Nicole, bester Takeover aller Zeiten? Fragezeichen.
Ja, nee. Ja, ich kann sowas nicht. Ich kann einfach nicht
kann
sagen,
ich
das war der Event ever. Weil es einfach zu viele, ich habe schon so viele Events gesehen in meinem Leben. Nee, es war natürlich wieder ein hervorragender NXT-Event, aber das
ist schwer vergleichbar.
Sagen wir ja auch immer halt, dass ja, ich meine, wenn man den Stil halt auch mag und Wrestling-mäßig alles, was im Ring abgeht, da kann er halt nicht sagen, das war schlecht. Drumherum vielleicht das Booking oder so, da kann man immer mal ein bisschen dran
rumnutzen. Oh ja!
Da werden wir später dazu auch noch kommen, aber wer Overbooking nicht mag, sollte NXT so und so nicht gucken.
Nö, nicht Overbooking.
Also ich
glaube, da reden wir von zwei unterschiedlichen Sachen.
Ach so. Nee, ich hatte mit jemand anders eine Diskussion, der dann vom Main Event Overbooking genervt war. Und da sage ich, das ist aber jetzt nun auch nicht das erste Mal bei NXT. Das haben wir eigentlich überwiegend fast immer. Gerade was auch den Main Event betrifft. Und das ist nun mehr der Style halt auch aus der Attitude Era. Wir hatten bei der WWE früher auch gerade in dem Bereich Overbooking schlechthin gehabt. Sehen wir heute nicht mehr ganz so oft, aber dafür sehen wir es halt bei NXT. Halt, also daran störe ich mich eigentlich nicht so, muss ich sagen.
Was mir bei dem Event auch gefehlt hat, um das nicht als Takeover des Jahrzehnts zu bezeichnen, da fehlt mir halt auch schon ein bisschen so ein kleiner Klassiker, moderner Klassiker, wie jetzt ein Walter gegen Tyler Bates, sowas in die Richtung, Match of the Year Kandidat. Der Main Event war stark, aber das war kein Match of the Year Kandidat für mich. Und sowas, um es wirklich zu sagen, ein geiler Takeover zu sein, wo ich sage, das könnte vielleicht wirklich der beste Takeover aller Zeiten sein, da muss dann so ein Match dann schon drauf sein. Also, oder Andrade gegen Gargano, sowas in die Richtung. Sowas bräuchte ich dann schon bei einem Takeover, um zu sagen, okay, das ist vielleicht für mich der Takeover, das beste Takeover all time, aber so sage ich, war ein guter Takeover, wie immer, aber ansonsten, ich denke, wir werden am Ende vom Jahr, wenn wir uns bei unserem Monster-Podcast hier in Reviewer sitzen, glaube ich, nicht, dass eins der Matches, ob wir da eins besprechen werden, ob uns da noch irgendwas in Erinnerung ist, ich glaube eher nicht. Also ich sehe da eher WrestleMania-Wochenende, da sehe ich dann wieder Größeres auf uns zukommen, da glaube ich, reden wir dann eher von dem Takeover dann.
Ja, das wird sich zeigen. Also ich denke, ich werde wahrscheinlich, wenn ich meine Top 10 Matches des Jahres zusammenstellen werde, muss ich auf jeden Fall auch nochmal auf diese Card gucken, definitiv. Da muss ich mir irgendwie einen Reminder dran setzen, Takeover Portland nicht vergessen. Aber ansonsten starten wir erstmal kurz so mit ein bisschen News, ne? Update so drumherum, denn vor dem Takeover wurde ja was bekannt gegeben, dass man 2 neue Wrestler unter Vertrag genommen hat seitens der WWE. Zum einen Killer Cross, den Lebensgefährten von Scarlett Bordeaux, kennt man von Impact Wrestling und zuletzt
Lucha Underground
davor und zuletzt kurz MLW. Aber wirklich sehr kurz, würde ich mal behaupten. Und ansonsten sich davor hervorgetan, dass er beim letzten Bloodsport Batista herausgefordert hat.
Stimmt.
Ja, und die andere ist kam in Verpflichtung kam eigentlich noch viel überraschender, weil Killer Cross wurde ja schon seit ein paar Wochen mehr oder weniger gerüchtet, dass die WWE großes Interesse an ihm hat und er da wahrscheinlich auch nicht ganz abgeneigt ist und sich das so alles, ja, mehr oder weniger schon offenes Geheimnis war. Aber dann kam der Name Timothy Thatcher mit ins Spiel und ich dachte so, what the fuck?
Das ist halt auch eine geile Story, weil eigentlich, ja, was ich so gelesen habe, der wollte nie zur WWE, der wollte immer nach Japan, und weil der absolut kein Vertragsangebot aus Japan bekommen hat, hat er quasi als Notnagel mal einen WWE-Vertrag endlich unterschrieben.
Stimmt, ja, nicht ganz so. Also ich hatte eigentlich gelesen, dass er schon Angebote hat, die aber, ja, sage ich mal, vielleicht vertragsmäßig ihm nicht so zugesagt haben, wie die anderen Verträge halt waren. Also Angebote muss er schon gehabt haben.
Er hat ja einen WWE-Vertrag abgelehnt. Also damals hat er wohl bei ich weiß nicht, gegen Cassius Ohno hat er das Match gehabt, bei einem WrestleMania-Wochenende noch.
Ja, bei Access, ne?
Genau, und da hat ihn die WWE wohl schon auf dem Plan gehabt. Gut, er war ja auch ewig lang bei Evolve. Ich meine, Evolve und WWE kennt ihn natürlich auch. Ihr wisst ja. Und da hat er wohl damals mal einen Vertrag schon gehabt oder fast gehabt. Aber er hat gesagt, nö, will er nicht. Und dann hat er doch auf Japan gehofft. Wundert mich eigentlich, dass die Japaner ihn nicht wollten, weil eigentlich passt er ganz gut. So New Japan, so stiff wie er ist.
So Matches aber, gegen Ishii oder gegen,
ja,
gegen
eben.
Goto, das wäre schon...
Ja. Aber vielleicht wollte man auch nicht. Gut, er hat einen ähnlichen Stil wie ein bisschen Zack Saber. Nicht so ganz.
Der ist schon, ja, also ist schon,
ja, stiffer als. Ne? Stiffer auf jeden Fall, aber halt auch eher auf Technik basiert. Ne? Und ja, gut, ich weiß es nicht. Vielleicht findet man auch in Japan Thatcher zu langweilig. Ich weiß es nicht.
Aber er könnte halt das haben, so ein bisschen, wo wir ja gesagt haben, Zack Saber ist nicht WWE-bound. Zu dem damals, ne?
Ich denke halt, er würde halt einen guten Shibata quasi mimen. Ja gut, Shibata hat auch ein bisschen anders gewrestelt, aber irgendwie so von der Stiffness und von der Härte und von Technik, ja, ich denke schon, dass ein Thatcher auch in Japan funktioniert hätte, aber gut.
Denke ich auch, aber ich denke, dass es bei NXT wird er auf jeden Fall einschlagen wie eine Bombe. Einfach, weil er durch sein Wrestling brillieren wird. Er wird jetzt zwar nicht der Redner vom Herrn sein, vielleicht kriegt er ja auch noch einen Manager irgendwie an die Seite, denn was ja so ein bisschen, also jetzt kommen ja so langsam die Manager auch wieder, das muss man, ist ja auch so in der letzten Zeit so passiert, hier mit wie heißt das, sondern der ehemalige Robbie E. Robert Stone, ne?
Ja.
Genau. Der kommt und dann der ehemalige Stokely Hathaway hat jetzt auch so ein, wurde dann so bei House-Shows schon mal so sein Stable irgendwie oder sein sozusagen Stall vorgestellt, dass er da auch einen Namen bekommt. Und lustigerweise war Stokely Hathaway schon mal Manager von Timothy Thatcher.
Das stimmt, ne? Ja.
Und das könnte dann halt wieder so eine Kombi werden, die dann halt, weil ich glaube, Thatcher braucht ein Mouthpiece einfach, der
ja, für ihn redet. Man macht sich's einfach, man steckt ihn zum Walter. Das wird Ringkampf, ganz klar, oder halt
Imperium? Nee, glaube ich nicht.
Doch, ich da werde ich
ja, glaub, ist er hier, also er wurde ja hier präsentiert, auch oft kurz im Publikum. Ne?
Also ich glaube, naja, früher, man möchte schon mal gucken, wie er funktioniert. Und falls er nicht funktionieren sollte, wird man es sich einfach machen und dann geht es zu Ringkampf. Also Imperium. Also ich denke mal, man weiß es ja sowieso und ich denke mal, das wird passen. Alexander Wolf hat mir dann.
Was? Alex?
Sein Internet ist wieder weg.
Oha, da war sein Netz dann wieder auf einmal down.
Jo.
Jo, dann machen wir erstmal so weiter. Vielleicht kommt er noch hier. Vielleicht hat er ja noch wieder die Chance, noch dazu zu kommen, ne? Ja, Timothy Thatcher halt auch. Und ja, zum anderen der Killer Cross. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich hatte ihn eigentlich schon hier irgendwo auf dem Zettel, dass er hier auftaucht.
Nö, warum?
Ja, komm, erklär ich gleich. Aber wir starten chronologisch. Das Ganze hatte eine Pre-Show. Habt ihr die gesehen? Da wollte ich nämlich nochmal so ein, zwei Worte.
Nichts Besonderes. Also es ging ja auch nur eine halbe Stunde.
Ja, ja.
Mit der Pre-Show alles richtig. Die Video-Einspieler, die kommen ja auch nochmal vor den Matches. Das Einzige, was jetzt halt da so ein bisschen gewesen ist, war halt nochmal, ja, die Bruiserweights, wie sie in der Halle angekommen sind.
Ja,
sehr geil und ja, gut, mit dem Goldwagen. Ja,
kann man mal machen. Also, ich wollte eigentlich auch eher auf Mansur hinaus, also der da den, ja, Face-Experten sozusagen gemimt hat gegen den, ja, heelischeren Experten Sam Roberts. Hat mir gut gefallen, muss ich sagen.
Hört ihr mich wieder?
Jetzt hören wir dich wieder, Alex. Ja. Hallo.
Sehr gut.
War das WLAN wieder weg, oder?
Laut meinem Status hier nicht. Ich weiß nicht, wie ich es durch einfach abgehackt mache. Ich habe jetzt trotzdem mal kurz WLAN neu gestartet, aber eigentlich offiziell hier keine Fehlermeldung. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, Preach habe ich auch gesehen, tatsächlich mal wieder. Fand ich ganz witzig. Also Sam Roberts ist sehr beliebt.
Ich mag Sam, ich finde, er macht das so großartig. Wenn jeder so Heat ziehen könnte wie Sam Roberts, ne? Einfach, indem man nur einfach alle als Idioten bezeichnet. Ja. Das macht das schon echt gut. Ja. Dann gab es Live-Act von Poppy. War okay. Kann man machen.
Ne? Sahen auf jeden Fall optisch ganz cool aus, muss man sagen. Die ganzen Typen alle in so einem weißen Anzug, so zombie-mäßig. Und die Dame sah aus wie, ja gut, Chris Stadlander wäre wahrscheinlich stolz auf sie.
Ein Alien. Komm,
ein Alien, ja.
Aber war nicht live, ne? Das habt ihr gemerkt.
Puh, ich hab da
die E-Gitarren waren nicht eingestöpselt.
Okay, da habe ich nicht drauf geachtet.
Okay, alles klar. Nee, war nicht live. Aber macht ja auch nichts, weißt du, wenn dir da der mit so einem Rohrkrepierer, wenn dir irgendwie die Technik wegbricht, eine Show startet, ist halt auch Kacke, ne? Dann lieber auf Nummer sicher gehen.
Die waren ja schon mal da eigentlich, oder? Die haben das ja für Yoshi reingemacht, oder?
Das war aber ganz normal bei einer Weekly, glaube ich.
Ja, ja.
Ne, das müsste beim Debüt auf USA Network gewesen sein, dass Poppy live gesungen hat.
Mhm. Die Show gut, das, hat. Der Song erinnert jetzt schon gitarrenmäßig doch. Ich glaube, Marilyn Manson gefällt das auch.
Ich denke auch.
Hat schon so leicht dran erinnert, aber war ganz netter Song, aber ja, ich hätte mir noch ein bisschen was Heftigeres gewünscht.
Machen wir es noch kurz rund. Wir sind im Moda Center in Portland, Oregon, USA und kommentiert wurde das Ganze natürlich in Besetzung von Beth Phoenix, Mauro Ranallo und Nigel McGuinness. Ja, und starten wir gleich rein. WWE NXT North American Champion Titel Match. Keith Lee verteidigt seinen Titel gegen Dominik Dijakovic in zwei Stunden.
Oh, ja, geil.
Ich
hab's zwei Stunden.
Yeah. Fight forever.
Das gab's auch. 20 Minuten und 20 Sekunden. So kann man mal eine Show starten, würde ich sagen, ne?
Ding war echt ein absoluter No-Brainer, das Ding in den Opener zu packen, weil ich meine, dass die beiden eine wunderbare Chemie haben, ist eh klar. Die haben ja schon vor WWE-Zeiten schon gegeneinander, miteinander gewrestelt. Auch bei WWE dann zu Ende, also Anfangszeit NXT beide auch gegeneinander. Da hat sich ja Dijakovic verletzt, leider. Und ja, dann hatten sie ein paar Matches und jetzt hier endlich mal beim Takeover um den Gürtel. Und ich meine, holy shit.
Grudge-Match, ne? Also.
Es ist geil gewesen.
Die Nearfall-Dichte war an bekloppten Aktionen nacheinander war schon heftig. Also
ist einfach, warum können die sowas? Der eine ist über 2 Meter, der eine wiegt über 150 Kilo und die fliegen in der verdammten Gegend rum und zeigen den verdammten Spanish Fly und so Zeugs. Das ist unglaublich.
Der erste richtige What the fuck-Moment war ja der Feast Your Eyes vom Seil.
Ja.
Da dachte ich schon, holy shit, jetzt ist es vorbei. Und Dijakovic holt sich das Ding. Hat er dann nicht. Ja. Und was hatten wir noch? Powerbomb für 2, Spanish Fly für 2. Also.
Ja, auch ist diese Sequenz, wo erst Keith Lee Dijakovic den Chokeslam verpassen will. Der dreht sich einmal, dann versucht Dijakovic Keith Lee den Chokeslam zu verpassen und der dreht sich auch in der Luft. War ein bisschen krumm, ging fast schief, ist fast aus dem Kopf gelandet, aber kam noch dann doch ganz gut rum. Aber das auch allein das, wie kann Keith Lee sich so drehen in der Luft? Das geht gar nicht.
Ja.
Ja, das war eine ziemlich krasser Scheiß, was die beiden gezeigt haben. Aber ich denke mal, am Ende nach dem Match gab es dann die Umarmung und so und Respektsbekundung und so weiter. Ich glaube schon, dass wir da noch ein Match sehen werden und vielleicht ist dann doch Dijakovic schon am Ende der siegreich und holt sich dann endlich den Gürtel, weil eigentlich, du hast schon eine gemachte Story. Dijakovic kann Keith Lee nicht besiegen quasi und dann irgendwann wird es vielleicht soweit sein, je nachdem, ich weiß nicht, was Vince mit Keith Lee vorhat. Ist ja großer Fan, weiß man natürlich nie, kann auch morgen bei Raw ist, weiß man nicht, aber Dijakovic glaube ich schon, dass der auf jeden Fall mal den Gürtel haben sollte. Ja. Das würde auch passen.
Nicole, was sagst du?
Ja, ich habe auf der Arbeit gesessen und ja, dann gesagt, okay, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. schaue ich mir mal zumindest den Opener an. Und habe dann als nur da gesessen, habe dann als gebetet, dass mein Kollege irgendwann mal in Pause geht.
Damit du
dass ich die Ohrenstöpsel nämlich rausmachen kann und den Laptop dann komplett aufdrehen kann. Und habe dann nur als davor gesessen und der ging dann auch irgendwann in Pause. Ich habe als nur davor gesessen und habe gesagt, meine Güte. Und ja, Kiesli und Deutsche Kovic habe ich ja auch schon des Öfteren, ja, beziehungsweise Evolve und PWG gesehen. Und ich freue mich immer, wenn beide gegeneinander oder miteinander zu tun haben, weil das zwei Big Men sind, die so viel Spaß machen zuzuschauen, wo du immer nur denkst, so wie Alex das auch gesagt hat, das geht doch gar nicht, eigentlich geht das nicht. Was machen die da? Und ich habe echt dann nach dem Opener habe ich gedacht, so okay, jetzt mache ich erstmal Pause, weil ich war vollkommen fertig nach dem Match irgendwie. Hat mich vollkommen geflasht und ja, diese Juan Carrana von Lee und die Fans rasten da auch komplett auf.
Das war auch geil. So,
und welcher Kovic guckt, allein immer die Mimik, die beide ja auch bringen. Ja. Jeder setzt halt eine Aktion an und jeder denkt dann halt, das ist jetzt eine Aktion, du wirst umfallen. Und der andere bleibt jedes Mal stehen und der andere denkt so, Alter, wieso bleibst du stehen hier, weißt du? Ja. Und dann geht das immer hin und her. Es war jetzt, man kann ja jetzt nicht sagen, ein schnelles Match. Das ist für die beiden Big Mans natürlich jetzt nicht so, aber die Aktionen waren immer so ja, so powerful und so extrem und es hat auch immer geknallt und ja, und so jede Gegenreaktion von Keith Lee wurde da auch immer bejubelt, wie Sau. Was ich halt auch spannend fand, als sie draußen waren, an den Kommentatorentischen und alle schon getentet haben, wie we won tables. Mhm. Ja, und Kiesli so, nee, mach ich eigentlich erstmal nicht und nimmt sich halt einfach den Stuhl und dann werden dann erstmal ein paar Jobs verteilt. Ja, und dann irgendwann sitzt ja Kiesli halt in dem Stuhl und dein Skorpion geht halt in den Ring zurück und springt da, was war das? Ein
Somersault
so. Auf Kiesli, der eigentlich dann noch im Stuhl sitzt und so. Und dann war natürlich dann vollkommenes Ausrasten und dann auch diese Powerbomb von Lee, wo Dajcha Kovic dann eigentlich
gesellt hat,
aber ja, und er hat es schon gesellt, als er noch in den Knien ist, hält sich den Kopf und pumpt sich dann hoch und schüttelt sich, so wie in Ultimate Warrior früher, so nee, und Kiesli sitzt nur am Boden und denkt so, what the fuck?
Und verpasst die gleich noch eine Powerbomb.
Und gibt ihm dann noch eine rein halt und so. Und ich habe als gedacht, oh, bitte, das Match soll noch weitergehen. Ich hatte zum Schluss nur noch vor lauter Freude eigentlich echt fette Tränen in den Augen. Und ja, als es dann halt zu Ende war, habe ich gedacht, schon zu Ende. So. Aber ja.
Dann fällt dir ein, es kommt noch was.
Ja, ich habe halt dann auch gedacht, ja gut, Alex hat ja dann auch gemeint, die Respektbekundung und ich schon so, hä? War davon eigentlich erstmal ein bisschen irritiert und habe gedacht, naja, ist ja schon ein bisschen Abschied von Kiesli oder so, aber ich denke, das war jetzt einfach nur mal so. Und ja, ich muss halt sagen, also ich hätte halt auch viele negative Kommentare gelesen, schon wieder und wenn die Leute halt mal gucken würden in die Statistiken, also Kiesli gegen Dajcha Kovic gab es bei NXT vielleicht gerade 5-6 Mal, also Einzelmatch.
Und sie waren alles sehr gute Matches. Also.
Ja.
Und sie waren alle unterschiedlich.
Ja, und sie waren
auf ihre eigene Weise.
Sie waren halt auch viel in Battle Royals und dann hatten sie ja auch nochmal Tag-Team-Match zusammen, das ist ja das, was ich auch gemeint habe, weil ich beide gerne auch zusammen sehe. Das haben sie ja auch bei PWG halt dann auch schon sehr gemacht. Da kann ich halt auch noch, wann war das? Battle of Los Angeles, glaube 2017 oder 18. Da zum Beispiel das Match Jeff Cobb und Matt Riddle gegen Dajcha Kovic, also da noch Donovan Dijak gegen Keith Lee. Das sind auch, glaube ich, knapp 20 Minuten gewesen. Die vier haben die Hütte da abgerissen. Und was ich mir damals halt immer gewünscht habe, auch gerade für Keith Lee, da hatten wir ja auch gegen, hatten wir auch mal einen Podcast gemacht mit Chris Hero, gegen Chris Hero. War das, glaube ich, Evolve 76. Ich glaube, WTR 630 war das ein Roundtable. Die beiden hatten auch ein Match miteinander. Das war so der Kracher. Da hat Keith Lee noch wesentlich mehr Gewicht mit sich rumgetragen, wo auch zwei Ringseile noch gerissen sind in dem Match. Das war schon. Und selbst da noch mit mehr Gewicht hat er Sachen da rausgehauen, wo du immer nur gedacht hast: Alter, das geht nicht. Eigentlich geht das nicht. Und ich habe mich immer damals auch mit Matze unterhalten, habe gesagt, dieser Mann muss, Keith Lee, muss auf größerer Bühne. Und jetzt ist er endlich ein Stück, oder auch gerade beide sind jetzt endlich bei NXT gelandet, das schon mal gegenüber PWG und Evolve ja, ein kleines Stück Vergrößerung. Und ich werde ausrasten an dem Tag, wenn bei dem Hauptroster auf irgendeiner Maincard am besten WrestleMania stehen und sich die Seele da aus dem Leib prügeln und alle rasten aus.
Ich hätte ja noch so eine Option für Keith Lee, ne? Und zwar denke ich mal, dass er am Mania-Wochenende seinen Titel verlieren wird. Und ein anderer Mann wird seinen Titel behalten bei einen Tag später. Und das, dann ist ja Raw After Mania. Und dann steht Brock Lesnar da im Ring und so, ha! Theoretisch, stell dir mal vor, er behält den Titel gegen Drew McIntyre. Und dann kommt, dann alle hassen es wie die Pest. Und dann kommt Keith Lee, Raw After Mania, und holt sich den Titel.
Das, ja gut, ich sag ja, ich dann ist, das wäre für mich so ein Markout irgendwie so für die letzten paar Jahre, die ich nicht so gehabt habe. Das will ich sehen, auf jeden Fall. Gegen Lesnar so oder so.
Es muss ja kommen. Sie haben es beim Royal Rumble ja alle so heiß gemacht damit. Das muss kommen. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie es machen, dass erstmal es alle hassen werden, dass Drew McIntyre nicht Champion wird. Er kann es ja noch werden, so ist es ja nicht. Ne? Und dann eine Fehde zwischen Keith Lee und Drew McIntyre wäre jetzt auch nicht das Allerschlechteste.
Naja, aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob Kiesel unbedingt gleich zuerst auf den Titel muss. Also, wenn Lesnar den Titel halt doch verliert, kann er immer noch gegen Lesnar gehen.
Ja, sicher.
Also, da
sicher.
Kannst du das immer noch stricken. Also, da muss der Titel nicht unbedingt dabei sein. Muss ich vermute mal auch, dass Lesnar den Titel eigentlich verlieren muss. Es muss jetzt auch
ja,
mal
eigentlich,
irgendwann.
Eigentlich also, bitte, schon,
ja. Das sagen wir schon seit, ach, ich weiß gar nicht, wie lange wir das schon sagen, lang. Aber das muss jetzt halt auch endlich mal passieren, weil du natürlich dann auch jemand anders damit pushen kannst und du musst auch mal eine andere Richtung irgendwann im Main Event da im Hauptroster auch mal vorgeben. Und dann kannst du noch gleichzeitig Lee gegen Brock Lesnar machen. Also ich bitte dich, das wäre wunderbar.
Ja. Nee, ist okay. Das ist richtig, ja. Aber ich möchte das auf, also ne, wir sind uns alle einig, Lesnar gegen Keith Lee in einem Singles-Match ist eigentlich, ja, ja. Ist ein Muss.
Ja. Auf jeden Fall.
Genau. Oh, wenn Brock Lesnar dann doch nochmal versucht, eine Shooting Star Press zu springen.
Uiuiui.
Und Keith Lee fängt ihn aus der Luft.
Das Dach fliegt weg, sag ich dir.
Ja. Oh. Aber das sind doch die Sachen, die wir so lange vermisst haben eigentlich, solche Momente, ne? die passieren könnten. Und das will doch auch wieder jeder sehen. Ja, wie gesagt, Umarmung am Ende und Keith Lee gewinnt mit der Big Bang Catastrophe. Da hatte ich auch gedacht, das hatte ich jetzt noch nicht gehört, dass das jetzt so heißt. Dass es dieser Move überhaupt einen Namen hatte, wusste ich, aber ich wusste auch nicht mehr welchen, aber dass er nicht Big Bang Catastrophe heißt.
Ja, ich hatte ein bisschen getriggert worden eben mit Big Bang. Ist ja ein Vegeta-Move, Big Bang Attack. Ich sage die von Vegeta. Und auch die Spirit Bomb, das ist natürlich im Englischen die Genki Dama gewesen. Also mit Sicherheit hat er da ein bisschen Dragon Ball im Kopf gehabt.
Sven.
Ja, Er ist ja ist Pokémon-Fan, vielleicht packt er noch ein paar Pokémon-Attacken aus. Da ist die Auswahl Schaufler. Auch groß.
Schaufler.
Der Schaufler. Der
oder den Härtner. Ich liebe den Härtner ein.
Der wie von Carpador, der Platscher?
Platscher.
Ja, da gibt es noch, da ist die Auswahl groß. Mal gucken, was ihm da einfällt. Aber er ist bekannt auf jeden Fall. Ich glaube, Sven wird da mit Sicherheit noch mal mehr genau wissen. Der ist noch ein größerer Fan als ich. Der wird die ganzen exakten Moves noch jetzt benennen können. Aber ja. Ja gut, ich meine, vorher hieß er ja Ground Zero. Ja, ist vielleicht jetzt nicht so passend für WWE. Ihr wisst ja, ist ja bekannt, ne?
Bloß, also ja. nichts nennen, was irgendwelche komischen, falschen...
Ja, da Ground Zero dabei. Und dann hat man die Leute bei 9-11 im Kopf und so weiter. Sowas okay. Versucht man immer zu umgehen. Ja, so auch wenn es schon ein bisschen her ist, aber ja.
Ja, aber irgendeinen wird es immer geben, der sagt, das könnt ihr doch nicht machen.
Ja. Ich meine, Bloody Sunday durfte ja Baylor auch nicht mehr benehmen. Der hieß ja dann auch anders. Musste sie auch umbenennen. Also ja, ist halt WWE irgendwo. Auch wenn es nur NXT ist, in Anführungszeichen. Aber auch da guckt man ein bisschen drauf und sagt man, nö, denkt immer was Neues aus.
Dijakovic beim Einzug mit Pullover von Kobe Bryant.
Und seiner Tochter. Ja. Ja, der hat ja sein In-Ring-Gear verkauft, und so wie ich es gelesen habe, und das Geld wird dann gespendet für eben...
Das ist doch was Schönes.
Ja.
Die Stiftung, eine Stiftung wahrscheinlich. Dann
genau, irgendeine Fall, die Kobe Bryant Foundation oder Stiftung gibt es ja auch, wo er Leute unterstützt, also finde ich gut. Finde ich auch gut, dass die WWE ihn da erlaubt hat, dann wirklich so rauszukommen mit dem Ding. Also,
das ist ja auch positive Presse, ne?
Also. Ja, sowieso, erstens das nimmt man mit und ja...
Gut. Haken hinter das Match? Oder ja. Habt ihr noch was?
Nö. Wie findet ihr eigentlich das Team von Dijakovic?
Passt zu ihm, finde ich.
Echt?
Ja. Hat schon Impact auf jeden Fall. Wenn du es hörst, denke ich, okay, da kommt jetzt ein kräftiger Typ raus.
Kräftiger, ja, aber ich finde das irgendwie so randommäßig. Ich weiß nicht. Mir sagt das immer noch nicht so zu.
Ich habe halt, ich finde, es passt halt insofern, weil es so ein bisschen, ja, wenn dieses Lied läuft, denke ich manchmal so ein bisschen an also so Assoziationen, zum Beispiel theoretisch von hier, welcher Teil, Rocky 4? Ist das 4? Mit Dolph Lundgren?
Ja.
Dem bösen Russen?
Ivan Drago.
Das hat so ein bisschen Touch davon. Und dann hast du noch so Assoziationen ja auch in seinem Gimmick mit drin von Mirko Krokop zum Beispiel, dem kroatischen MMA-Kämpfer. Das passt schon.
Das ist schon
okay. Ich kenne das, auch wenn es immer eingespielt ist und man sieht ihn noch nicht, ich erkenne es gar nicht mal, muss ich immer sagen.
Also dieses Hail, Hail, Hail ist ja schon eigentlich ziemlich markant.
Naja gut, vielleicht merke ich es mir jetzt, weil ihr es mir so...
Achte einfach mal so Augen zumachen und wirken lassen. Ne? Dann kommen wir jetzt nämlich zum zweiten Match und das ist der Street Fight zwischen Dakota Kai und Tegan Nox oder was auch unter dem Motto steht, Auge um Auge, Knie um Knie. Ja, also die Story ging ja so los, dass wie heißt es nochmal?
Wargames?
Nenne alle Teilnehmer vom Wargames-Match. Der gute Dakota Kai gegen Tegan Nox geturnt ist und sie verprügelt hat, sie ihr Knie attackiert hat und es seitdem ja immer wieder Aufeinandertreffen der beiden, also gegeben hat, mehr oder weniger das Ganze immer so ein bisschen warm gehalten wurde. Also ich tatsächlich empfand es so als ein bisschen warm gehalten. Weil es gab mal hier eine Attacke, es gab mal da eine Attacke. Im es Rumble. Gab
auch ein Match?
Ja, es gab auch schon, ja, aber das war auch
so ein 2-Minuten-Ding, ja.
Ja, war ja auch okay, um dann auf die Karte zu bringen, ist alles...
Alles soweit.
Fand ich alles okay.
Ja, ja, ich sag ja nicht, dass es. Ich sag nur, dass es wurde halt so ein bisschen warm gehalten, halt über Wochen. Mhm. Ne? Nicht jetzt irgendwie in den Mittelpunkt gerückt, sondern es lief halt so mit dabei. Es war aber, hat aber vollkommen ausgereicht, um es hier auf die Karte zu packen. Ja, Tegan Nox kommt raus, ne? Dakota Kai wartet erst gar nicht, sondern greift sie gleich an. Das Outfit von Dakota Kai war der Hammer, fand ich. Auch dieses T-Shirt mit dem, was war der King Kai?
Ja, das war so im Anime-Stil gemacht, das war richtig cool, ja.
King Kong Kai oder sowas stand da drauf, ne?
Ich hab nur das Bild gesehen, das fand ich ganz nett. Also da ist auf jeden Fall ein Anime-Bild gewesen, so bei beiden, also Tegan Nox und Dakota animiert so als Anime-Männchen und Dakota verpasst Tegan Nox so einen fetten Kick ins Gesicht. Das sah cool aus.
Ja, schon gleich am Anfang eigentlich hier keine Atempause, mal gleich alles nur auf die Fresse. Also hat mich eigentlich auch erinnert an das Match, was war das, Asuka gegen Nikki Cross. Nur noch eine Spur härter irgendwie. Gerade auch der Anfang, so gegen die Guarding Rail, die halt erst nochmal ein Spear rein und so. Und dann noch der DDT da drauf.
Fand ich genau richtig eigentlich, muss ich sagen, weil Mats hat ja im Chat, im Live-Chat auch geschrieben, dass eigentlich nichts fürs Publikum gemacht wurde, so einfach nur Vollgas, Vollgas, ja, ja. Vollgas. Aber eigentlich war es genau richtig, weil wenn ich überlege, wie Dakota gegen Tegan geturnt ist, das war ja genau so, ging ja wie ein Berserker auf sie drauf. Ja. Und hier, das hat man im Match dann hier mit rübergenommen quasi und 1:1 auch so eine Story gefahren. Also das fand ich schon gut. Also für den Streetfight, ja, ich war das sehr unterhalten. Also die beiden, aber die haben sie auch richtig in die Fresse gegeben, ne? Also die waren richtig stiff. Also meine Fresse, was da auch Tegan gefressen hat teilweise. Also,
ja, wenn du gut befreundet bist, ne, dann klatscht du dich halt gleich noch doppelt so dolle. Ne? Ja,
good friends better enemies.
Ja, was ich halt aber nach dem Open erst gedacht habe, habe ich gedacht so, ach du Scheiße, jetzt müssen die beiden auch noch nachlegen. Nach diesem Open, ne? Da habe ich gedacht, aber scheißegal, die haben einfach mal losgelegt und die Fans sind ja auch gleich auch da komplett mit abgegangen. Also
das muss man jetzt sagen. Ne? Portland war on fire.
War wirklich komplett on fire und hat dem Match auch gut getan. Vor allen Dingen, wie ihr auch sagt, die haben sich halt echt gleich auf die Fresse gegeben. Und das habe ich eigentlich auch von den beiden erwartet. Den Cricket-Schläger da kaputt zu hauen, fand ich auch sehr nett.
Ist halt ein geiles Ding, ja, um die Fans sozusagen zu beeindrucken mit sowas, ne? Weil dieses, ich denke, also die kannst mir, der Ding muss präpariert gewesen sein, ne? Sonst wäre das Ding nicht so zersplittert.
Das ist
aber
ganz schön.
Es ist halt ein optisches Ding, was unglaublich wirksam ist, dass man, ne, zeigen kann, sie hat so doll dagegen geschlagen, dass dieses Ding explodiert ist quasi.
Die Hände immer so dann halt gehalten, so nach dem Motto, gell? Ja. Was ich halt auch ziemlich witzig fand, weil wir im Opener, weil sie ja da schon immer gechanged haben, we want tables. Weiß gar nicht, wer hat denn, ich glaube, Tegan Nox hat den rausgeholt, oder?
Ja, Tegan Nox hat den.
Genau, und dann mithin dann an dem Abend erstmal die zweitgrößten Pops, weil der Tisch dann endlich mal zum Vorschein kam, wie üblich. Das war halt auch Stimmung absolut vom Allerfeinsten. Ich fand die Kicks, die sich auch da immer in die Fresse gehauen haben. Also normalerweise manchmal bei den Kicks musste ich immer an Asuka denken und habe gedacht, wenn die jetzt auch noch reingehauen hätten, so ein Tree-Ray, und dann hast du drei Leute, die sich dann auch nur durch die Gegend kicken.
Das ist ja Team Kick, ne? Also
wäre dann Stable-Kick hier. Das wäre dann nicht schlecht. Ja, das mit dem Klebeband fand ich halt auch ziemlich schlau gemacht. Gut, beim zweiten Kick.
Ist ja nur einmal
zugewickelt.
Aber es ist halt auch nur
dann gerissen halt, ne?
Es ist halt auch nur, genau wie der Cricket-Schläger, es ist halt so ein Effekt, den du erzeugst. Ja, klar. Gerade für die Leute in der Halle, um richtig abzugehen auf sowas. Ja. Eine Wirkung zu erzeugen.
Aber es hat genau gereicht, um den Kick durchzuziehen, ne? Deswegen hat es echt wieder gepasst, ne?
Ja. Und dann kam ja auch das noch mit der Kette und da sind ja auch irgendwie auch alle. Also Tegan Nox ist ja dann irgendwie auch, fand ich halt ziemlich witzig, dass er erst so gehadert hat und dann ist er auch komplett ausgerastet und nimmt sich diese Kette und haut das dann noch gegen das Knie von der Dakota Kai.
Entschuldigung. Ich hatte mir noch einen Spot gewünscht und zwar, dass irgendwas mit einer Zuckerglasflasche passiert. Weil es gibt ja dieses berühmte Bild von Roddy Piper aus seiner Portland-Zeit, wo er da sich diese Flasche über den Kopf schlägt und dann komplett blutüberströmt da steht. Gut, Blut musste es nicht sein, aber du hättest so eine Anlehnung dran bringen können. So, das wäre halt irgendwie so, wenn irgendwie sich zum Beispiel Dakota Kai irgendwie so eine Flasche über den Kopf selber zerschlägt oder so, um sich nochmal heiß zu machen irgendwie. Das wäre, hätte irgendwas, irgendwie sowas, das fände ich toll gefunden. Aber gut, kannst ja nicht alles haben, ne?
Ja, gut, das wäre, glaube ich, dann auch zu viel des Guten, aber
es kam ja noch was.
Ja,
es kam halt dann, dass eigentlich Nox den Tisch in den Ring geholt hat. Und dann hat sie ja eigentlich noch den Stuhl da gehabt, wo sie den Kopf dann eingeklemmt hat. Mhm. Ja, und dann kam leider, muss ich sagen, eine Frau, wie heißt sie, González?
Raquel Gonzalez.
Wo ich auch erstmal überlegen musste, ich so, irgendwo habe ich die doch schon mal gesehen. Und dann, ja, haben sie es ja dann auch schon gesagt.
Ab und zu auch mal bei den Weekly-Shows auch
dabei. Bei den Weeklys, ganz am Anfang, das ist auch schon, glaube ich, länger her.
Bei den Live-Events war sie, glaube ich, auch so.
Der Witz dabei ist ja, dass zwei Tage vor Portland sickerte so eine News durch, ja, der Name von Reyna Gonzalez wurde jetzt geändert in Raquel Gonzalez. Ich mir so dachte, ja gut.
Danke, gut. Jetzt weißt du, warum dann halt. Ne?
Und dann denkst du so, okay, es hat einen Sinn.
Ja, gut. Ich meine, die Gute hat den Move, aber dann auch nicht so schön.
Der Tisch hat sich auch gedacht, nö.
Nö, ich weiß nicht, ob Nox da halt leicht abgerutscht ist oder sie nicht kräftig genug dann da hingehauen hat. Jedenfalls habe ich mir nur gedacht, hoffentlich geht's denen gut und sie ist jetzt nicht gleich wieder verletzt. Ja, Match dann zu Ende. Dakota konnte schön pinnen und Dakota Kai anscheinend auch selber überrascht und verwundert, warum sie jetzt eigentlich Hilfe bekommt. Mein Gut, es sah ja fast so aus, als würde sie es ja verlieren. Ich weiß jetzt nicht, was Gonzales da für eine Erklärung abgibt, warum sie ihr geholfen halt hat. Werden wir ja dann wahrscheinlich in den Weeklys sehen.
Ja. Müssen wir jetzt dazu sagen, wir können, weil falls ihr jetzt schon Informationen darüber habt, wie es weitergegangen ist, wir nehmen am 18.02. auf, das heißt also, es ist erst in quasi morgen findet überhaupt NXT die Ausgabe nach Takeover Portland statt und deswegen können wir leider dazu überhaupt noch gar nichts sagen.
Ja, ja, Michi hier im Chat schreibt halt auch, das war für ihn das Match of the Night.
Wirklich?
Muss ich sogar halb mitgehen, für mich ist es immer noch der Opener, aber die beiden kommen halt mithin dann auch gleich. Also es waren meine zwei Lieblingsmatches an dem Abend plus noch das NXT Women's Title Match. War zwar jetzt von der Spannung her auch nicht so, weil man ja schon wusste, wie es ausgeht. Aber das fand ich halt auch noch sehr, sehr gut. Und die kamen mir dann auch noch gleich danach, wo ich gedacht habe, oh ja, gut. Kann man machen, so, ja. Nee, es kam ja erst mal Finn Baylor und so. Das war dann meine Pinkelpause. So.
Was ich aber an dem Match vielleicht noch kritisieren würde, aber gut, es ist auch Jammern auf hohem Niveau, wenn der Tablespot schon nicht geklappt hat, hätte ich tatsächlich gesagt, okay, komm, ich verpasst Tegan noch eine Powerbomb durch den Tisch. Dann hätten die Fans auch nur ihren Spaß gehabt, das hätte dann auch nicht mehr geschadet, aber okay, ist dann hätten vielleicht andere Wrestler jetzt, wenn dann AJ Styles vielleicht im Ring gewesen wäre, mit einem anderen
erfahrenen Wrestler. Oder ein Baba Ray, ne?
Einfach nochmal durchgezogen.
Aber gut, hat nicht geklappt, nochmal.
Daher, aber schon sehr lustig, alle Fans in der Halle wollten an dem Abend den Table und der Table hat sich gedacht, ey, könnt mich mal hier am Arsch, ey. Lasst mich in Ruhe, Alter.
Kein Bock. Der Kommentatorenpult ist ja auch später erst beim zweiten Mal gebrochen.
neues Futter für Botchamania, ne?
Ja, aber mein Gott. Das sind wirklich die guten alten japanischen Tische, die brechen einfach nicht. Die haben sich jetzt einen neuen Lieferanten aus Japan gesucht.
Wer weiß. Es gab noch eine Ankündigung nach dem Match zu machen. Takeover, NXT UK Takeover, der nächste ist am 26. April in Dublin, Ireland. Da habe ich Bock drauf.
Das wurde aber schon wieder kritisiert, hast du es gelesen?
Wieso?
Weil man es in Irland stattfinden lässt.
Ja und?
Ja und?
Ja, das ist, haben sich, das ist nicht für
die... Ist nicht UK. Ne?
Das
ist
ja, ja, das war das Problem, deswegen, das haben sie kritisiert, aber okay, gut, ich meine, da ist natürlich Jordan Devlin, dann Finn Bella und Jordan Devlin, ne?
Wenn ja gut, aber die Sendung heißt ja NXT UK, also wo ist jetzt das Problem?
Wrestling-Fans minder.
Man kann sich auch an Kleinigkeiten dermaßen aufregen und aufgeilen, das ist echt...
Der Wahnsinn, ne?
Geil.
Ja, ich freue mich drauf, weil die Iren sind halt so ein Partypublikum, ne?
Ja.
Die werden die Hütte abreißen, hoffentlich.
Definitiv.
Ja. Dann scheinbar für Nicole hat das folgende Match nicht die Hütte abgerissen.
Ja, schon für die Fans, aber es war für mich jetzt nicht keine Spannung in diesem...
Sagen wir das mal so. Kommen wir zu meinem Match of the Night. Ja. Finn Balor gegen Johnny Gargano. Ich fand's großartig. Es war, wenn man roter Faden irgendwie in einem, ja, sozusagen bei Wikipedia Wrestling roter Faden einen Beitrag suchen müsste, dann wäre es sowas wie hier.
Und Grappling.
Ja, absolut. Großartig. Dieses Match ist wirklich toll, finde ich.
Ja,
keiner sagt.
Halt, ja. Nee, es war halt, man kann ja sagen, es war ja sogar mal ein Match mehr auf dieser Card, anstatt 5, 6. Aber du hattest in jedem Match halt, das war jetzt das dritte und das war auch wieder ein ganz anderes Match. Kann sich keiner beschweren. Wir hatten noch ein Tag Team Match, der Main Event war Overbook, das war auch wieder ganz andere Matchart. Also, verschiedene Geschmäcker wurden hier eigentlich schon abgedeckt. Fand ich gut.
Es ist halt wirklich ganz klassisches Body-Part-Working von Baylor, der ja richtig gut auf das Knie von Johnny Gargano bearbeitet und Gargano verkauft das Knie auch super, muss man wirklich sagen, indem er zum Beispiel halt solche Sachen macht, wie dass er sich versucht, Baylor auf Distanz zu halten, ihn und das möglichst vielleicht das Match schnell durch einen Einroller zu beenden und immer wieder nur auf Konteraktionen setzt. Das ist halt so wirklich, vom Storytelling her ist das wirklich Sahne. Das ist großartig, was die beiden hier da machen. Und deswegen hat es mir auch so gut gefallen, dass es halt vielleicht nicht so knallt und ein Krach-Bumm ist wie im Opener oder halt ein Hardcore-Match, ein Street-Fight im zweiten Match. Und das ist wirklich komplett was anderes, was du gesagt hast. Das ist genau richtig, es ist hier für jeden was auf der Karte und für jeden, der irgendwo seine Leibspeise sucht, findet hier alles. Und das ist wirklich toll und deswegen sollte man sich auch nicht drüber streiten, wer was findet, was besser war an Match of the Night, sondern wenn euch persönlich irgendwas gefallen hat, wenn jetzt irgendwie einer sagt, ja, ich habe richtig Bock gehabt am Damentitel-Match, hey, dann ist das eure komplette Berechtigung zu sagen, ihr fandet das Match am besten. Ne?
Und was mich halt da ziemlich aufregt, ist die Story, wie sie angefangen hat. Also ich meine, der Heel-Turn von Baylor, weiß ich nicht, war jetzt auch nicht gerade der Bringer schlechthin. Also der Video-Einspieler hat die Fehde besser rübergebracht, wie sie eigentlich war.
Es ging ja halt auch schlecht, weil Gargano war verletzt und man musste ihn rausschreiben und man hat es dann halt mit dem Impact von Baylor genommen. Ne?
Ja, und das Problem ist, solange Baylor andauernd noch bejubelt wird, und das wird er, ist das mit dem Heel-Turn, ich meine, das war auch nur so ein seichter Heel-Turn, weil, ja, gut, ich bin Mr. NXT, also ich meine, ich bitte euch, wie oft haben wir das schon gehabt, nee, ich bin der wahre Champion, ich bin der wahre Mr. NXT, ich bin der wahre Gott und was weiß ich, das ist alles, das sind immer diese Heel-Turns manchmal bei der WWE, die ein bisschen, naja, schwach, finde ich halt, sind. Und das Problem ist, was ich halt wirklich halt sehe, dass man Finn Balor halt bejubelt. Das mit dem Heel-Sein bringt halt, also ich weiß nicht, manchmal sind die Fans, das ist ja geil, wenn sie halt natürlich voll mitgehen und die Hütte abreißen. Aber manchmal sollten sie dann halt auch auf die kleinen Gesten achten, wenn Balor halt wirklich, sage ich mal, heelisch wirkt, was er ja auch dann mit den Push-Ups, wo Gargano halt im Haltegriff halt hat und dabei ja nebenher noch Push-Ups macht, da haben sie ihn dann endlich mal ausgebucht. Das ist, aha, geht doch.
Ist Balor wirklich Heel?
Ja, es war ja ein Heel-Turn. Er hat ja eigentlich den Face Gargano angegriffen.
Der ehemalige Mr. NXT hat den jetzigen Mr. NXT heraus sozusagen gezeigt, wo sagt, hier, ne, ich bin wieder da, es ist meins, komm, musst jetzt erstmal an mir vorbei, damit du dich überhaupt Mr. NXT hier, ne, nennen kannst. Mr. Johnny Takeover und sonstiges. Ich finde, das ist kein richtiger Heel-Turn.
Ja, das fand ich auch damit, es war ja ein schwacher Heel-Turn.
Es sollte ja vielleicht auch gar kein richtiger sein.
Er macht halt sein eigenes Ding, ganz einfach. Ja.
Also ich sehe ihn halt echt als so grau. Er ist halt grau. Nicht
hat er auch, schwarz, er hat ja auch Cole attackiert mit zwischendrin. Das war ihm ja auch völlig egal. Also was halt Bock hat. Und gegen Gargano. Ich meine, ich gehe davon eher aus, dass wir beim WrestleMania-Wochenende Cole gegen Baylor sehen.
Ja.
Und das ist genau. Dann quasi eigentlich Heel gegen Heel, wobei...
Balor hier wieder Faces dann
wahrscheinlich
Faces ist er dann sein wird.
Aber auch
Cole ist ja auch ein Typ.
Der wird ja auch die ganze Era wird abgefeiert. Das ist ja eigentlich auch kein richtiges Heel-Stable, so wie die abgefeiert werden. Also im Endeffekt ist halt NXT ist halt da ein bisschen anders als das Main-Roster.
Aber also ein Cole sieht schon mehr Heel-Reaktionen, als es ein Balor tut. Weil Balor provoziert ja auch gar nicht die Heel-Reaktionen wirklich. Und auch hier ja, dieses...
Doch, mit den Push-Ups hat er
ja getan. Pass auf. Wollte ich ja noch kurz drauf eingehen. Denn dass dieser die ganze Anfangssequenz der beiden ist so ein Cocky-Gehabe hin und her. Dass sie sich die ganze Zeit hier wer hat die dickeren Eier
ja.
abtasten. Und da ist diese Push-Ups nur so ein Stilmittel, um zu zeigen, ja, ich bin doch eigentlich viel geiler als du. Das ist kein heelisches Worken, finde ich. Das ist halt Cockiness. Ja. Und dieser Finn Balor
ist. Ja, und was ist Cockiness? Ist das was Gutes?
Macho-Gehabe. Das ist ein.
Nee, ja, und dann das ist es ja Gargano nichts auch Gutes.
Nicht. Ja, aber Gargano hat das ja auch gemacht. Er hat ja auch nicht Push-Ups gemacht oder irgendwas, er hat halt auch durch so Cocky-Gesten gezeigt, wer hier eigentlich, dass er eben outsmarken wollte mit Aktionen. Ne? Und das haben sie sich ja gegenseitig nichts geschenkt. Das ist nicht heelisch, das ist halt einfach nur Dominanzgehabe.
Die Fehde fand ich halt jetzt nicht gerade so spannend, dass ich da jetzt unbedingt heiß auf das Match halt gewesen bin, obwohl es natürlich ein super gutes Match war. Also ich kann ja da auch nichts sagen. Also war jetzt mir am Anfang halt ein bisschen zu lahmarschig, ist ja klar. Das kennt er ja von mir. Aber die Endphase war natürlich dann halt schon wieder sehr, sehr gut. Also, dass sich da die Finisher dann dauernd um die Ohren gehauen haben. Und also war okay für mich das Match, aber wie gesagt, ich war da jetzt nicht emotional da so involviert, dass ich da so abgegangen bin.
Dieser John Woo Shotgun Dropkick draußen von Gargano gegen Balor war so geil inszeniert von der Kameraführung. Alter Schwede. Ne? Wisst ihr, welchen ich meine? Das war so toll. Also, ich fand das hier wirklich, mir ist hier das Herz aufgegangen, wirklich. Das war für mich Wrestling, so wie ich es liebe, wie es mir es erzählt werden möchte. Und ja, der Gewinner ist Finn Balor mit dem 1916 DDT. Und soll ich euch jetzt sagen, jetzt hatte ich ja vorhin mal so, ne, ich hätte ja noch erwartet, dass Killer Cross irgendwo auftaucht. Ich hätte ihn tatsächlich hier erwartet. Und zwar greift er ein und greift Johnny Gargano an und wird ein neuer Mate von Finn Balor. Warum? Ganz einfach. Das Logo von Finn Balor wurde ja geändert. Vor einer Woche oder vor zwei Wochen so ungefähr. Ne? Dieses B mit dem roten X dahinter. Und dass du dieses quasi, dieses symbolisch das hast, dass vorne das B ist und dahinter steht der Typ, das X. Killer Cross.
Nicht dumm. Nicht dumm.
Das war so, zumindest so eine Vermutung. Ich dachte so, okay.
Und aber eigentlich, weil dieses Killer Cross, dieses Gimmick mit dem X, war das ja eigentlich, ne? Du weißt schon, wo das herkommt.
Von Impact.
Ja, das ja, war jetzt keine Idee von Killer Cross selber.
Na und? Das ist ja, das kann. Andere Ligen haben auch schon Sachen von der WWE
mit. Ja, gut, also, ich glaube dass die WWE und Impact klammheimlich doch eher zusammenarbeiten und sich da.
In der
aktuellen Besetzung, nicht gegenseitig anpissen, so wie es jetzt bei All Elite Wrestling oder so ist.
Ich würde mal sagen, bei der aktuellen Geschäftsführungsebene von Impact würde ich eher sagen, ja. Ja. Nein, also das ist ein super tolles Match. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Und habe mir als letztes nur aufgeschrieben, dieses Match zeigt, dass Wrestling eine Kunstform ist. Also das hat mir wirklich super toll gefallen. Und das ist für mich der Finn Balor. Ich glaube, ist es der beste Finn Balor?
Der beste war noch in Japan. Bullet Club Führer, das war einfach nur zu geil mit Carl Anderson und ja, als Bullet Club Leader war schon ziemlich geil, was er in Japan abgeliefert hat.
Aber er ist wieder da, ne? Der ist der Prince wieder.
Aber so gefällt er mir auch deutlich besser. Da hat er nicht so Clean Cut Babyface, hier einfach arroganter Drecksack mit der Lederjacke und einfach nur cool sein, Badass.
Ich hab halt auch Kritik gelesen, dass dieser Finn Balor so langweilig ist.
Nein, also der war vorher langweilig.
Weil er vorher halt spektakuläre Aktionen gezeigt hat. Die zeigt er jetzt halt weniger, aber das machst du ja als Heel ganz automatisch, ne? Dass du nicht den geilen Flippy-Scheiß zeigst. Oder als Heelischer Workender, sagen wir es mal so. dass er da so ein bisschen sein Arsenal natürlich verändert hat mit dem Gimmickwechsel. So. Und was man auch noch sagen muss, was hier auch noch mit reinspielt, ist die Gier von Johnny Gargano, weil er ist ja
Carnage
gewesen.
Sehr cool.
Und Carnage ist ja ein Symbiont, der sich sozusagen an Menschen dran haftet, um das Böse anzukehren. Ne? Und das ist so genial mit dem Spätere, was wir später noch sehen, dass hier schon sagst du so, okay, er hat das jetzt wegen dem Demon, ne? Weil der Demon ist ja quasi auch so ein Symbiont von Finn Balor gewesen, dass er das hier hat. Aber dass es dann noch ein Vorzeichen für noch später war, war schon geil alles. Also ja, mir hat dieses hier richtig, richtig Spaß gemacht.
Details im Wrestling. Aber Demon, das hat man ja trotzdem immer noch in der Hinterhand mit Bay, dass man vielleicht auch einen neuen Demon rausbringen kann oder irgendwas Neues. Mhm. Das könnte man immer noch machen, wenn dann mal alle Stricke reißen. Vielleicht dann doch oder in Sachen WrestleMania, vielleicht macht man da was, aber das kann man halt immer noch irgendwann bringen. Dann ist er halt nochmal wieder spektakulärer. Also ich mag Finn Balor so, wie er ist. War eine gute Entscheidung, ihn zu NXT zu schicken, und so wie er jetzt ist, ist er auf jeden Fall für mich nicht langweilig. Macht auf jeden Fall Spaß und gerne mehr davon.
Ja. Habt ihr noch was zum Match? Oder gehen wir weiter?
Gehen wir ins nächste Match.
Dann gehen wir nämlich zum NXT Women's Championship Match. Und kurz nochmal aufgeklärt, dieser Titel heißt immer noch NXT Women's Championship Titel und nicht anders. So, weil irgendwo immer die ganze Zeit geschrieben wird, ja, die nehmen jetzt das Women's raus. Ne? So hier, Kollege Valvinus war ja auch so ein schlauer Kandidat, der sich richtig mit der Materie befasst hat.
Ja, man sollte halt auch immer erstmal abwarten, wenn die Show dann läuft, dann sieht man es ja.
Also. Ja, es steht immer noch Women's auf dem Titel drauf. Der Hashtag, mit dem geworben wird während des Matches, ist Women's NXT Woman oder was war es? Women's Championship? Women's Title oder sowas, ja. Ne? So, ja. Es hat niemand dieses Wort Women's daraus gestrichen, Leute. Niemand. Es gab keine offizielle Verlautbarung. Es gab halt mal irgendwie so ein Gerücht, dass die WWE das machen möchte. Angeheizt durch irgendwie ein Interview von Becky Lynch, die gesagt hat, man könnte das Wort Woman dadurch rausstreichen, damit wir gleichberechtigt sind.
Das ist ein Quatsch, manchmal echt.
Aber da geilen sich halt jetzt Leute schon wieder dran auf, dass das jetzt ja gestrichen wurde. Es wurde nicht gestrichen. Es steht immer noch NXT Women's Championship auf dem Belt. Und es wird auch so angesagt, und es gibt Hashtags, die eingeblendet werden. Es gibt Bauchbinden, wo das drinsteht. Also alles ist doch toll. Warum regt ihr euch denn auf?
Ja. Davor muss man aber auch nochmal sagen, war ja nochmal eine kurze Werbung für die nächste NXT Weekly, wo dann die Fehde mit Velvet Dream und Strong dann noch beworben worden ist. Was natürlich auch ziemlich schlau ist, weil ne, gleich schon mal die Wochenshow schon mal schön pushen. Dass die Leute dann schön einschalten.
Ja, muss man natürlich auch mal erwähnen, dass NXT nach wie vor eigentlich jede Woche von AEW geschlagen wird.
Ja, das ist mir relativ egal. Für mich ist NXT die bessere Weekly als All Elite Wrestling.
Ja, also, kann man so. Naja, gut, ich würde die auf gleichem Niveau sehe ich sie auf gleichem Niveau ungefähr. Besser ist besser, wenn ich sage.
Dieser Diskussion um Ratings halt einfach überhaupt nichts abgewinnt.
Ja, das ist aber halt auch
nur
Geschmackssache. Mir gefällt NXT als Wochenshow momentan wesentlich besser, als All Elite Wrestling tut, weil da natürlich jetzt, sage ich mal, Fäden oder Wrestler sind, die mich halt jetzt nicht so packen. Ja, also Chris Jericho und Moxley, also bei aller Liebe, habe ich schon gesehen. Kenne ich schon. Was soll da für mich jetzt interessant sein? Ah ja, ist doch so halt.
Ja, ist ein bisschen viel Jericho und ein bisschen viel Moxley, muss ich sagen. Das finde ich nicht ganz so gut, aber ist trotzdem unterhaltsam.
Es ist, na klar, ich gucke die Show ja auch, aber wie gesagt, also ich gucke NXT halt in Touch lieber halt, aber wie gesagt, das mit den Ratings ist mir als Fan, wenn ich ehrlich bin, echt sowas von Jacke wie Hose, weil ich bin froh, dass ich den ganzen Krempel endlich sehen kann. Vor 20 Jahren hätte ich hier noch irgendwie, als das Internet entstanden ist, irgendwelche Tape-Trader, die mir noch heimlich irgendwie suchen müssen aus dem Internet und hätte wieder wochenlang warten müssen, bis ich ein Tape in meinem Briefkasten gehabt hätte, ja. Also heute kann ich mir aussuchen, wo ich hier irgendwelche Shows gucke und werde damit überflutet. Also glücklicher als Fan kann ich eigentlich beim Wrestling.
Ja, ja. Als Fan sind die Ratings im Endeffekt ja egal. Aber wie gesagt, als Offizieller bei der WWE, die müssen natürlich da drauf gucken. Und
das ist aber, das müssen wir uns ja nicht mit beschäftigen.
Eben.
Ne?
Eben. So. Aber man kennt ja die schlauen Internetfans, die dann sagen, ah, guck mal die Ratings an, die Ratings von AEW sind besser. Was natürlich für einen Wrestling-Fan im Internet bedeutet, dass natürlich auch AEW automatisch besser ist, weil die Ratings
besser natürlich.
Sind. So ist die Denkweise.
Ich weiß halt nicht, denkt, Leute, quatscht doch lieber über die Inhalte, ihr sollt sie nicht miteinander vergleichen, sondern also die Shows nicht miteinander vergleichen, um Gottes Willen, weil das ist nämlich totaler Quatsch. Weil es mag sich zwar vielleicht an eine ähnliche Zielgruppe richten, aber es ist ein komplett unterschiedliches Ding. Die machen ihr's, die anderen machen ihr's. Betrachtet es separat voneinander und freut euch drüber, dass ihr so viel habt und nicht irgendwie alles zerreden und drüber nachdenken, wer denn da jetzt besser ist oder das ist alles egal. So, was ihr besser findet, guckt ihr. Und wenn ihr das andere nicht so gut findet, dann lasst es den anderen, die es gut finden. Ende. So, was
gehen
muss
wir
man doch
zum Match jetzt?
Ja, kommen wir nämlich zum NXT Women's Championship.
Ich hätte da nämlich mal was zu sagen. Hey.
Ja, fang doch gleich an.
Die Ripley-Ria gegen die Belair-Bianca.
Belair-Bianca?
Ja, dann ja, schieß mal los, gut. Nick.
Ja, der Videoeinspieler fand ich auch hier wieder absolut krass gut gemacht, was die WWE ja immer gut kann. Belair, ja, fand ich halt, wird schon bockstark dargestellt, also kann man nichts sagen. Aber, jetzt kommt natürlich das Aber, wenn natürlich das Match gegen Charlotte nicht wäre, dann könnte man glauben, dass Belair halt eine Chance hätte. Mhm. Was halt sehr schade für Belair halt ist. Aber ich denke halt, ihre Zeit wird halt echt noch kommen. Und dieser Push, den sie ja jetzt auch schon gehabt hat, auch gerade was den Royal Rumble betrifft, war ja schon mal ein Vorgeschmack. Also ich muss halt immer noch sagen, ihr Gimmick ist halt nichts für mich. Aber im Ring wirkt sie auf mich sicherer, als wir es noch vor einem Jahr gesagt haben. Mhm. Und sie hat sich wahnsinnig gesteigert, auf jeden Fall. Sie hatte ja immer schon eine wahnsinnige Kraft, aber ich finde, dass sie sich so auch sicher, gerade auch im Rumble, hat sie da viele Dinge so rausgehauen. Und auch hier, hier im Match hat sie sich, glaube ich, einmal überschätzt, als sie Ripley hochheben wollte. Das hatte einmal nicht so gut geklappt. Aber sie hat sich eigentlich, kann man sagen, als Belohnung sich das Match hier auf der Karte halt auch wirklich redlich verdient. Also ich fand halt, als die Phase kam, ich meine, die beiden haben sich auch nichts geschenkt. Also sage ich mal, wie du jetzt schon sagst, bei dem Match davor, roter Faden, hier ging es eigentlich auch nur andauernd. Ich hau dich eigentlich um. Nur auf andere Art und Weise, wie es eigentlich Dakota Kai und Tegan Nox gemacht haben. Und haben halt auch keine Ruhepausen in dem Match gehabt. Also war auch immer eine Aktion nach der anderen. Am witzigsten war dann halt, als sie in der Ringecke waren und sich ein paar Respektschellen verpasst haben. Und die Fans halt dann auch ziemlich ausgerastet sind. Vor allen Dingen hat das ganz schön geklatscht. Und Belair hat natürlich dann irgendwann mal auch ihren Zopf wieder
seit langem mal wieder benutzt.
Ne? Ja, so lange. Und vor allen Dingen geht ihr Zopf jetzt schon wirklich bis zum Boden. Fast. Fehlt gar nicht mehr viel. Und das hat auch wieder schön gepeitscht. Ich fand das Match echt wunderbar. Also es war auch, muss ich sagen, von Ripley habe ich jetzt, sage ich mal, auch, ich gucke nicht viel NXT UK. Da habe ich nur ein paar Sachen gesehen, aber das hier war von Ripley das beste Match und von Belair das beste Match, was ich jetzt von beiden gesehen habe. Und ich bin gespannt, was man mit Belair halt macht, auf jeden Fall. Als das Match zu Ende war, halt die Kameraeinstellung hat es schön eingefangen, wie Belair sich klammheimlich eigentlich aus dem Ring rollen wollte. Und da habe ich mir schon gedacht, ja gut, die zeigen eigentlich, wie Belair sich aus dem Ring rausrollt, dann kommt von der anderen Seite jetzt gleich Charlotte rein, was natürlich dann auch passiert ist. Dafür wurde Charlotte natürlich nicht bejubelt. Das war auch richtig so. Und ja, hat dann natürlich Ripley attackiert und ja, dann halt nochmal kurz und bündig gesagt, ja, wir sehen uns bei WrestleMania. Dafür hat sie auch keinen Applaus bekommen, was auch in Ordnung ist. Also war halt alles klar, die Spannung war halt nicht so gut gegeben in dem Match, aber was beide draus gemacht haben, war absolut super. Also kann ich nichts sagen. Mir hat das Match auch sehr, sehr, sehr gut gefallen.
Soll ich das sagen, wie es mit Bel Air weitergeht? Ich darf jetzt ein bisschen Fantasy-Booking machen.
Ja, mach da.
Zum einen würde ich sagen, Charlotte ist ja bei NXT aufgetaucht, bei den an der Weeklies. Und da hat sie ja Bel Air schon unglaublich viele Props gegeben, dass sie ja eine unglaubliche Athletin ist und so weiter. Und ich glaube, da hat man so ein bisschen angeteasert. Weiß ich noch nicht, aber ich denke halt, dass bei WrestleMania auf jeden Fall Charlotte NXT-Champion wird. Und ich glaube, da wird es nämlich die Fehde Charlotte gegen Bel Air geben. Und ich glaube, es könnte dann sein, dass man wirklich Charlotte nur ausnutzt, um wirklich Bel Air auf ein ganz hohes Level zu pushen und dass Bel Air vielleicht Charlotte besiegen darf. Also ich sehe halt Charlotte nicht dauerhaft bei NXT.
Ja,
Ich
das
glaube,
ist auch klar.
das wird ein kurzer Run und ich glaube, die werden Charlotte vielleicht dafür benutzen, dass die wirklich Bel Air auf dieses extrem hohe Level oder den kompletten Women's Main Event quasi pushen und dazu muss dann Charlotte erhalten. Ich meine, wenn Bel Air gegen Charlotte bei einem Takeover den Titel abnimmt, ich meine, die Fans flippen aus, das ist völlig
Also
klar.
das auf jeden
Und das
Fall.
wäre halt so ein Majestätsschlag oder, ich mein, oder Ritterschlag quasi, wenn dann Bel Air.
Ritterschlag.
Und
Was
dann glaube ich, hast
willst du
du die
dann
neue.
mit Ripley machen?
Ich sehe die halt auch nicht ewig bei NXT. Ich glaube eher
Willst
auch
du die
so.
schon hochziehen, oder? SmackDown?
So wie sie
Weil
gibt,
Raw
so wie sie,
ist.
so krass wie die gepusht wird.
Raw ist voll besetzt mit guter.
SmackDown fährt halt
Ja,
nichts, ne? Also
SmackDown müsste eigentlich zu SmackDown, weil Raw ist mit Becky Lynch und Asuka und jetzt auch Baszler eigentlich schon ziemlich. Und auch selbst Charlotte, die ja noch zu Raw gehört,
also wenn man
eigentlich
jetzt
sehr gut besetzt.
auf die aktuelle SmackDown-Ausgabe guckt, das ist sehr traurig, was da in der Damendivision abläuft.
Obwohl sich Bailey eigentlich da schon echt den Arsch
Nee,
abarbeitet, aber
die kann auch gehen.
Ich glaube
nein, aber die hat halt niemanden, der richtige Gegenpart für die ist. Das guck dir an, Carmella. Also ich
nee,
bitte dich.
da fehlt es einfach. Und ich glaube, das weiß die WWE auch selbst. Die müssen, glaube ich, nach WrestleMania mal ihre Women's Division mal neu ordnen. Und wenn dann Charlotte eh erstmal runtergeht für ein paar Monate, dann kannst du Ripley durchaus dann den Platz einnehmen lassen. Baszler ist dann drin. Ja, Ronda wird ja
Weißler
auch.
heißt das jetzt. Weißler.
Weißler, stimmt. Gut von Stefan.
Weißler.
Und man weiß nicht, was mit Ronda ist. Wird ja auch immer kräftig spekuliert. Was kann ja alles möglich sein? Ich habe ja auch schon im letzten Podcast bei Worlds Collide, glaube ich, war das gesagt. Toni Storm ist für mich halt auch so eine Kandidatin, wo dann schnell hochgehen könnte. Ist ja auch recht beliebt. Da muss man mal
Io
gucken.
Shirai, darf man halt irgendwie auch
Wenn
nicht
sie
vergessen.
bleibt, die ist ja verletzt
Sie
noch
bleibt.
momentan. Kairi Sane wird ja auch spekuliert, dass die vielleicht einen Abgang machen soll, könnte.
Ja, aber Yoshi Reis soll jetzt auch erstmal verletzt und
Ist
da
eh
sagt man
verletzt.
ja auch nicht, was es ist, ne?
Gut, Ember
Ob
Moon
das
wird dann
länger
demnächst
dauert.
auch wieder zurückkehren irgendwann. Aber ich denke, man muss die Women's Division mal komplett neu ordnen.
Ja.
Dass bei NXT viel Gutes rumläuft, ist bekannt. Die brauchen sich keine Sorgen machen. Aber halt der Main Roster ist halt einfach, das funktioniert auch mit Naomi und Bayley und Carmella und
Aber
Lana.
Kairi, finde ich, kannst du erstmal von Asuka nicht wegnehmen, weil du hast niemanden für die Titel.
Ja,
Du hast
diese
für die
blöden
Titel
Tag-Team-Titel
nichts,
müssen
ja.
sowieso wieder einschlafen. Das ist ja absoluter
Das,
Blödsinn.
und vor allen Dingen ergänzen sich Kairi und Asuka. Ich habe jetzt War mir angeguckt,
Passen schon zusammen.
das war wieder einfach nur wunderbar. Also ja, wird spannend, was die Women's Division betrifft in allen drei Rostern hier, NXT, Raw und SmackDown. Ja, hat man einiges in petto und man hat ja noch nicht mal alle untergebracht.
Ja.
Da stehen ja immer noch welche
Dann hat
da.
er noch eine Shotzi
Weil,
Blackheart, die ist
wollte
ja auch
gerade sagen, weil
bei
da
Rumble durfte mal kurz reinschnuppern. Also da, wenn die da schon mal reinschnuppern darf,
Shayna Baszler beim Ding eliminiert, im Qualifier
yes.
eliminiert.
Ja,
Mercedes Martinez.
Mischi fragt auch im Chat halt, ob nach WrestleMania eigentlich die Karte
Ist ja
wieder
nichts angekündigt,
durchgemischt
ne?
werden. Nee, eigentlich nicht, gell?
Ich glaube, das sollte man auch erstmal lassen. Also, wir hatten jetzt erst wieder einen Draft und
Ja, vor allem war auch eher so semi. Und so alle schon irgendwie ein bisschen.
Wenn man einen Draft braucht, dann holt man sie einfach ein.
Naja, abwarten.
Abwarten, ja, aber also ich auf jeden Fall muss was passieren. Ja, definitiv. Also gerade bei SmackDown muss halt was passieren und ich denke halt, eine Rhea Ripley könnte da eine tolle Ergänzung auf gegen Becky Bayley sein und ja, da werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ich finde die Idee eigentlich ganz charmant, dass Charlotte für einen Monat oder so bis zum einem Takeover dann irgendwie zu NXT runterkommt und da einen auf Grand Dame macht. Ich fand das Match hier auch gut, ja, tatsächlich. Also es hat mich tatsächlich aber leider aufgrund dessen, wie diese Story halt gelaufen ist, einfach auch wirklich zu keiner Sekunde irgendwie daran zweifeln lassen, dass hier der Titelverlust irgendwie für Ripley passieren könnte. Weißt du,
dann hast du noch das hat man auch gar nicht aufgespielt.
Ja, weißt du, da kommt noch dazu, dass dann noch Belairs Eltern im Publikum sitzen. Mhm. Wenn deine Eltern im Publikum sitzen, gewinnst du erstmal recht gar nichts. Johnny Gargano
kann wenn die Familie da ist, so
genug. Ja, kannst du gleich einknicken, kannst du gleich einpacken. Familien an der Seite, das ist schon seit den Harz so. Wenn dann zu hart im Publikum gesessen hat und gesagt hat, yes, I'm very excited, dann war schon alles vorbei. Dann hast du noch. Stell dir vor, du hättest so jemanden wie Bruce Hart in deiner Familie und der sitzt im Publikum.
Oh Mann, Alter, hau ab. Ich verliere hier wieder alles, wenn du hier rumsitzt.
Ja. Das ist ja furchtbar. Also du kannst nicht gewinnen, wenn deine Familie dabei ist. Ja. Dann hast du halt dieses, was ich ja, ich fand das halt erst, dachte ich so, ne, ja, hier Ripley geht zu Charlotte und sagt, ja, wie wär's denn? So, ja, kann sie ja machen, aber ich fand das dann irgendwie so ein bisschen so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Irgendwie ja, was mich jetzt gestört hat, war halt jetzt die Promo bei Raw.
Ja.
Da hätte Charlotte eigentlich zu NXT eigentlich runtergemusst.
Ja, genau. Weißt du? Soll der sich
das
doch
sollte man
und nicht andersrum.
Ja, das war halt, ich meine, die Promo war halt wieder wirklich, boah, war die arrogant, ey, Alter. Das kann sie echt gut, ja.
Ja, absolut.
Natürliche Arroganz, die sie da an den Tag legt, ist.
Aber stellt euch mal den Impact vor, wenn es dieses Ganze vorher nicht gegeben hätte, sondern man einfach den Aufbau betrieben hätte zwischen Bianca Belair und Rhea Ripley, die ihren Aufbau ganz normal gehabt hätten, du hättest ja fast nichts verändern müssen.
Du außer hättest dass ja jetzt halt nach dabei dem Match ist. Machen können eigentlich,
das starten nicht, können. Darauf wollte ich jetzt hinaus. So dann, ja. Und du hättest in der Zeit so halt dann so ein bisschen Charlotte parken können quasi. Sie ist mal bei Raw, sie ist mal bei SmackDown, ne, und guckt sich das so an. Ich sag so, ja, ich gucke das hier mal, wie das so läuft. Ne. Dann taucht sie auf einmal bei NXT auf. Ja. Und sagst so auch so, ich guck hier einfach mal. Du sitzt mit am Kommentatorenpult, vielleicht erzählt in einem, da haben dann halt Belair und Ripley haben jeweils abends ein Match und sie kommentiert das mit, vielleicht gibt da so ihren Kommentar zu ab. Und dann kommt sie jetzt hier und greift einfach an und sagt, ich wähle dich und will den Titel. Der Impact wäre so unglaublich groß gewesen, aber so hat doch einfach jeder damit gerechnet. Und es war so, verschenkt.
Ist komisch, verschenkt, warum man das gemacht hat halt.
Das Problem war ja schon wieder, dass wieder ein paar Tage oder einen Tag vorher schon die ganzen Newsseiten voll waren, dass Charlotte bei NXT auftauchen wird und Rhea Ripley um den Titel rausfordern wird, weil man unbedingt AEW in den Ratings schlagen will und dazu so halt aber Charlotte herhalten. Aber sie kam
aber gar nicht.
Hat sie ja nicht.
Ripley kam jetzt zu Raw und hat sie herausgefordert.
Genau.
Ja, aber die News war ja schon
gar nicht gestimmt.
Ja, richtig, aber es wurde dann da, aber gut, im Endeffekt, jetzt hat er doch gestimmt, das Match steht ja jetzt, aber letztendlich, da wurde schon so viel gerüchtet und ein bisschen, wissen wir ja, an jedem Gerücht ist irgendwas dran. Und letztendlich, vielleicht hat es die WWE auch nochmal umgebuckt, das kann natürlich auch sein, dass gesagt, okay, die scheiß News ging jetzt gerade raus,
schon,
und man muss es doch ändern.
Haben, ja.
Wahrscheinlich deswegen, das war ein bisschen kacke natürlich, aber letztendlich, ja, war halt dieser ganze Überraschungsmoment eigentlich dahin. Vielleicht hat man sich von WWE-Seite auch anders gedacht, aber gut, dann waren die Dirt Sheets waren voll und schon ist die Überraschung verpufft. Ja, jetzt hat man es halt durchgezogen mit dem Match, aber Überraschungseffekt war da ein bisschen weg. Hatte man sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt.
Wie gesagt, die Frage ist halt gut, wirklich, warum sie es nicht nach dem Match gestartet haben, unbedingt davor gemacht haben. Irgendwie.
Ratings von Raw.
Ja,
kann sein, 3 Stunden Material füllen. Halt, ne? Am Ende sein. Auch irgendwo wieder. Und ja, ich finde es halt ein bisschen schade, weil es ein total verschenktes Potenzial ist. Ne? Nicht, dass das Match halt irgendwie schlecht war oder so, aber es hookt einen dann halt irgendwo nicht, ne? Wenn du schon eigentlich halt mehr oder weniger...
Spannung drin.
Nee, es hat keine Spannung und es ist halt ein bisschen schade für Belair. Aber ich denke, sehe halt einfach nicht, dass Belair irgendwie schlecht dabei rausgegangen ist. Ich meine, ey, sie hat einen Monat hinter sich, der ist Wahnsinn. Also, und Bianca Belair ist eigentlich das alles, was Sasha Banks gerne wäre, glaube ich. Ja, also...
Ey, nichts gegen Sasha. Die hat übrigens eine Rolle in der zweiten Staffel von Mandalorian bekommen.
So, so.
Kann man machen. Wenn man...
Kann man machen. Ja, wenn man sonst ja nichts zu tun hat. Ja. Nee, also ich bin sehr gespannt, was bei den Damen auf jeden Fall kommt. Und man braucht sich halt auch wieder keine Gedanken machen, dass nicht genug nachkommt. Wie gesagt, Shotzi Blackheart ist sehr prominent dargestellt worden in den letzten Wochen. Und das auch zu Recht. Der Panzer war grandios, aber das Thema will ich jetzt nicht schon wieder aufrollen. Hatten wir erst. ja, ansonsten. Ja,
da kommt einiges. Man hat auch noch irgendeine Dame verpflichtet, glaube ich, ne?
Die Tochter von The Rock zum Beispiel.
Ja. Zum Beispiel?
Ja.
Aber doch irgendeine Indie-Catcherin, die auch mit Thatcher gekommen ist, glaube ich. Da war auch noch jemand, glaube ich.
Jetzt nicht mehr so auf den
Schirm. Aber ist egal. Ja, auf jeden Fall, das Performance ist vollgestopft bis unter das Dach.
Ja, ich habe es jetzt so, es gibt jetzt wohl Berichte, die, also es, ja, also was heißt Berichte, sondern das war ja auch bei uns in der Diskussionsgruppe mal so eine Zahl, dass die WWE weit über 300 Wrestler in ihrem Kader, also was heißt Kader, in ihrem Untervertrag hat quasi. Und dass das Performance Center wohl gerade so ein bisschen aus allen Nähten platzt, dass die Menschen sich da quasi stapeln.
Man möchte ja ein zweites bauen oder ein größeres, habe ich irgendwo gelesen.
Das ist aber schon seit so, ich glaube, einem Jahr oder so wird die Westküste, das LA oder so als Dojo-Standort nochmal interessant werden könnte.
Ja gut, früher oder später. Ja, die WWE verbreitet sich auf dem ganzen Planeten, da gibt es noch zig Performance-Center wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren. Also in den nächsten 10 Jahren sage ich, dass es mindestens noch...
Auf jedem Kontinent eins geben wird, auf jeden Fall.
Das wird wahrscheinlich so der Longtime Plan sein von Triple H und Vince. Also,
ja.
Die wollen WWE komplett in eigener Hand nehmen.
Da ist,
natürlich. Dann, noch 80 Mal in Saudi-Arabien getourt, kein Problem.
Wahrscheinlich.
Ja, nee. Ich
meine, da ist jetzt wieder ein Tryout demnächst. Ein großes. Ja. Ja. Wahrscheinlich dann halt auch im Rahmen der Saudi-Show wieder.
Ja. Ja, gut. Ich meine, ist nicht verkehrt, vor allem für alle Berufswrestler, sage ich mal. Die Chancen sind groß, dass du irgendwo in der WWE unterkommst oder wenigstens trainieren da darfst. Ist schon gut. Also, ich meine, bevor du jetzt irgendwo in irgendwelchen Klitschen-Ligen rumtreibst, vor 10 Leuten und von, keine Ahnung, irgendwelchen merkwürdigen Leuten ist Wrestling beigebracht
bekommst.
Ja, genau. Richtig. So. Danke, Basti.
Ja, dafür bin ich da.
Ja, ja ich meine, das ist nicht schlecht. Also man muss aus der Sicht von einem Wrestler sehen, es ist schon ganz geil, wenn du natürlich im Performance-Center trainieren darfst mit den Profis. Ich meine, du bekommst halt das Handwerk von A bis Z beigebracht und das wirst du nicht so in der Form woanders lernen, also auch nicht im Indie-Bereich. Es gibt auch viele andere Wrestling-Schuhe, na klar, aber WWE ist da schon top-notch, also was die alles haben, wenn man sich mal diese Videos anguckt und diese Dokus was über das Performance-Center, ist schon krass. Also wenn man sich auch so Leute sich anguckt, wie zum Beispiel jetzt Roddy Strong, ich meine, der war jahrelang im Indie-Bereich unterwegs, hast du nie gedacht, dass aus einem Roddy Strong noch so ein charismatischer Mann wird oder aus einem Kyle O'Reilly und wie sie alle heißen. Ja. Und das sind halt Indie-Catcher, die können geil wrestlen, aber mehr können die eigentlich nicht. Und dann, was man aus denen noch gemacht hat, was man aus denen rausholen kann noch, das ist absoluter Wahnsinn. Also das hätten die so im Indie-Bereich in den nächsten 10 Jahren nicht mehr gemacht.
Ja, das beste Beispiel ist ja wohl ein Daniel Bryan eigentlich.
Also Daniel Bryan,
ist durch die NXT-Schule gegangen, ne? Aber er hat halt das WWE-Training, also sozusagen WWE-isiert worden, das Ganze ja. Ne? Und ich meine, fast mehr Charisma-Loch als Bryan Danielson, die American Dragon, im Indie-Bereich ging fast gar nicht. Das sagt er sogar über sich selber, dass er wahrscheinlich einer der schlechtesten Promo-Typen im Indie-Bereich war. So.
Ja, siehst du mal, was die alles noch gelernt haben.
Ja, eben.
Und deswegen sei also Performance, da kommt nichts drüber, es gibt nichts Besseres. Wenn du da irgendwo unterkommst, und wenn du nicht mal in TV-Zeit bekommst, aber überhaupt da mal vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei, drei Jahre nur zu trainieren, das wird dir so weit, dich so weit bringen. Und ja.
Und achso, eins noch unter der Woche, unter den Weeklies konnte man, als die Undisputed Era halt marodierend im Backstage-Bereich rumgelaufen ist und unter anderem Kushida in eine Mülltonne verfrachtet hat. in den Skits war auch der weitere Deutsche, der im Performance Center trainiert, zu sehen. Alexander Schieß mich tot hieß er. Also nicht Schieß mich tot, so heißt er nicht, sondern ich weiß seinen Nachnamen gerade nicht. Aber der saß auf jeden Fall im Hintergrund am Handy.
Ja, macht sich immer gut. Ja,
eben. Filmmaterial im Hintergrund wird immer benötigt. An der Arbeit, auf der Arbeit, an der Arbeit, am Handy rumhängen, ne? Ja, ja, ja. Gut, kommen wir zum NXT Tag Team Titelmatch.
Yes, sir.
Die Undisputed Era in Form von Kyle O'Reilly und Bobby Fish gegen die Loserweight Matthew Rydell und Peter Dune. Peter Dune.
Hatten die sich nicht irgendwann mal in die Haare, in den Haaren?
Ja, ja. Nein, es gab, also sie haben sie ja umbenannt von Broserweights in Matthew Rydell und Peter Dune.
Rydell.
hat Kyle O'Reilly erfunden. Also ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit, möchte ich mal kurz ein bisschen weiter außen, auf dieses Gespann von Robert Root und also Bobby Root und Dolph Ziggler. Mich habe ich gesagt, dass ich das absolut furchtbar finde, wenn zwei Singles-Wrestler so zusammenkommen, gleichen Titel gewinnen, keine gleiche Gier tragen, keinen Namen haben, gar nichts. Das hier ist das Paradebeispiel, wie man zwei Singles-Wrestler in ein Tag-Team zusammen verfrachtet. Man gibt ihnen einen Namen, man gibt ihnen den bescheuertsten Grund, den es überhaupt gibt. Sie stehen sich einfach gegenüber, der eine macht zuckt mit den Achseln und der andere zeigt Aloha, Bro, das reicht. Sie haben sie tragen farblich aufeinander abgestimmte Gears. Sie haben ein fucking eigenes Broserweight-Mobil. Also ich weiß, wie man das anders noch machen möchte, dass man zwei Singles-Wrestler so zusammenbekommt.
Ich fand das eine Video so geil, wo Bro halt gesagt hat, hier, wir können da weitergehen. Ich habe da jemanden mit dem Flugzeug und so.
Ja.
Und ich habe als gedacht, als sie ins Flugzeug eingestiegen sind, habe ich gedacht, wenn jetzt Vince McMahon kommt, pisse ich mich so in die Ecke. Es war zwar nur Triple H, aber das hat auch gepasst. Allein wie die Musik so.
Triple H läuft so zurück.
Das ist schon geil. Vor allen Dingen hat man denen halt auch so eine kleine Story halt so schön gegeben, die Pro halt wunderbar getragen hat. Und aber Pete Dunne hat halt immer nebendran gestanden und nur geguckt und so, ja, okay, wenn du meinst, mach mal. Und dann, wo sie dann irgendwann dann, unterhalten sich und dann geht die Kamera so raus und dann sitzen die in so einem Riesenschwan. Das ist total bescheuert.
Ja, oder auch wie sie einen Roadtrip gemacht hat und dann sollte ja Pete Dunne fahren und Pete Dunne kommt
irgendwann alle auf der
Ja, das war echt geil. Vor allen Dingen haben echt sie sich echt
du hast so keinen Führerschein.
Voll die Story ausgedacht. Und sowas, ich meine, oder Finn, sagen wir jetzt so, wo Finn Balor da irgendjemanden den Hals eingequetscht hat an der Autotür draußen, wer war das denn noch? Jedenfalls lauter so kleine, kurze Geschichten. Gehen schon die ganze Woche, also auch die ganzen Wochen jetzt schon seit Anfang des Jahres auch in den Weeklies halt immer so durch. Das finde ich sehr interessant, weil das hat man vorher zwar immer so ein bisschen mal gemacht, aber das macht man jetzt kontinuierlich wirklich in jeder Show. Irgendwo mal da draußen oder in der Halle. Und also da ist man sehr erfindungsreicher, als man es... in den Main-Shows halt.
Hat so ein bisschen angefangen, wo der Velveteen Dream rausgeschrieben wurde, wo die Undisputed Era ihn da vom LKW runtergeschmissen hat.
Und dann
in die Halle kommt und dem USB-Stick da einfach nur hingeschmissen haben. Hier, da könnt ihr gucken, was wir gemacht haben.
Ja,
also ist
schon geil.
Unfassbar unterhaltsam. Also ich finde, könnt ihr mal sagen, was haltet ihr denn davon, diesem Broserweights-Konzept, dass man zwei Singles-Wrestler, die eigentlich per se jetzt erstmal beide theoretisch so im Midcard North American Title Bereich rum locker hätten antreten können gegen Keith Lee, so zusammenpackt für dieses Tag Team Turnier und dann sagt, die beiden Singles Wrestler haben schon dominieren dieses Turnier, gewinnen es sogar und werden jetzt auch noch Tag Team Champions. Also ich habe tatsächlich Kritik daran gelesen.
Ja, gut, wie man das haben wir ja gemacht immer. Hat,
war gut, ja. Also, man muss ja sagen, du hast jetzt einen Pete Dunne und einen Matt Riddle. Pete Dunne war jetzt nach seinem UK-Title-Verlust so ein bisschen, wusste man nicht so ganz, was man machen will. Man hat dann gesagt, okay, er ist dann fest bei NXT, okay. Matt Riddle, wo stellst du ihn hin? Man hat jetzt mit dem North American-Titel halt Keith Lee ausgesucht. Für die Spitze oben möchte man vielleicht Riddle noch nicht ganz reinpacken. Er hat ja angeblich ein bisschen ein paar Probleme backstage, wobei das habe ich auch gelesen, ist nur alles nur.
Alles nur, ist alles nur, nein, ist alles ja. Nur Quatsch.
Ja, also von daher, aber man will ihn vielleicht auf jeden Fall noch nicht ganz an die Spitze machen. Vielleicht überhaupt jemals die Spitze erreicht, weiß ich nicht, aber er ist halt doch er ist so ein bisschen schon ein Comedy-Character, muss man sagen, aber er ist auch ein geiler Wrestler. Deswegen hast du halt ziemliche Möglichkeiten, ihn dann in solche Rollen zu packen und dann nimmst du halt einfach einen Pete Dunne her, der das genaue Gegenteil ist. Immer bierernst, er lacht nicht. Und dann stellst du einfach den Bro daneben, der das genaue Gegenteil ist. Und deshalb, diese Gegensätze ziehen sich an, deswegen man hat wahrscheinlich selber nicht gewusst, gedacht, dass es so witzig wird, aber es macht halt einfach Spaß mit den beiden. Und ja, und es hat halt gut funktioniert, die Fans haben es angenommen, direkt. Ja. Und ich meine, die haben das Dusty-Turnier gewonnen, dann jetzt eben auch Tag-Team-Champions. Ich glaube, jeder Dusty-Gewinner hat, glaube ich, die Titel gewonnen. Ich glaube, die haben noch, oder?
Müsste ja, ich glaube. Ja.
Und wenn man das Match ja genau geguckt hat, man hat ja hier auch schon was angeteased. Also, das, ich glaube, zweimal war es sogar, hat, glaube ich, Pete Dunne mit Riddle umgehauen oder mit Riddle und Pete Dunne.
Ja, sie haben halt, sie können ja halt
beide gegenseitig. Ne?
Ja. Und ich glaube, nach dem Run wird Pete dann mal wieder in guter Manier Heel turnen und dann ja. Schöne Fehde mit Matt Riddle anfangen. Und ich glaube, das ist so das große Ganze um das ganze Ding. Und Matt Riddle gegen Pete Dunne, das wird mit Sicherheit richtig geil. Und ja, aber sie können jetzt gerne noch ein bisschen mit dem Tag-Team-Titel rumlaufen und mit ihrer Dusty-Trophäe und noch ein paar schöne Videos drehen, weil das echt witzig ist. Und ein bisschen im Bro-Style abfeiern.
Ja, diese Großaufnahmen von Pete Dunne immer dann, dieser Rat, dieser total entsetzte, angepisste Gesichtsausdruck ist großartig.
Es ist einfach gut und ja, und das Match war hervorragend. Also ich weiß nicht, was Matt Riddle geraucht hat vor dem Match, auf jeden Fall muss es extrem gutes Zeug gewesen sein, weil der Mann war ja motiviert bis in die Haarspitze, was der da abgeliefert hat, mein lieber Herr Gesangsverein. Also,
vor allen Dingen auch immer die Sequenzen mit Kylie O'Reilly. Das ja. ist, ich meine, das ist, muss man ja auch sagen, eine der besten Tech-Teams weltweit.
Ja, also ich glaube,
da kannst du nichts verkehrt machen. Und das sage ich als Nicht-Tech-Team-Fan, dass das Match Tech-Team-mäßig geiler war, als ich jetzt einige, ja, ich will es nicht sagen, aber woanders da habe ich nicht so geil, so ein geiles Tech-Team-Match gesehen, jetzt so, was mir jetzt so gut gefallen hat, wie dieses hier.
Ich würde sogar so behaupten, ich glaube, seit Fish und O'Reilly bei NXT sind, ich glaube, ich habe von denen noch, ich würde überhaupt so generell sagen, nee. Ich glaube, ich habe von Red Dragon noch nie ein schlechtes Match gesehen.
Nee. Nö, ich eigentlich auch bei AOH nicht.
New Japan nicht.
Bei NXT nicht.
Also nach den Bucks würde ich fast, also mein All-Time-Favorite-Tag-Team würde ich tatsächlich vielleicht irgendwo schon Red Dragon sagen. Dicht gefolgt oder, naja, vielleicht ein bisschen hinter den Bucks, aber ansonsten Red Dragon. Also wenn es mal die Dingsbums gibt hier, unsere, wie heißen das, Countdown, besten Tag-Teams.
Ja.
Gab es schon? Nee,
ne? Sind sie eigentlich mit rein, ja.
Nee, gab's nicht. Aber, doch, gab's, klar aber, gab's das.
Echt? Klar. Waren die denn nicht?
Das habe ich, da war ich dabei.
Okay, da, wo ist Red Dragon gelandet?
Ja, müsste ich nachgucken, weiß ich jetzt leider nicht. Hör ja. Einfach nochmal anhören.
Die vier Stunden, die höre ich mal kurz durch, ja. Ja, jedenfalls ja. Red Dragon nach wie vor, obwohl sie ja doch schon ein bisschen gehobeneres Alter haben inzwischen.
Zumindest also Fisch, ja, Riley Fisch. Ist... Dieser graue Bart ist
ergraut. Er sieht jetzt noch älter aus.
Ja, vor allen Dingen hat er aber auch ein bisschen... Ja, nicht ein bisschen mehr Gewicht, aber doch schon. Ein
bisschen mehr Masse hat Fisch, glaube ich.
Ja.
Gut, ist aber gut. Das ist aber gut für seinen Körperbau.
Also ja, man sieht es aber halt, wie gesagt, an einem grauen Bart und ein bisschen mehr Masse.
Ja, das ist so cool.
Ja, was.
Aber ich hätte noch eine Frage. Wie viel Fisch könnte Bobby Fisch braten? Wenn Bobby Fisch braten würde, könnte er.
Das ist so gut.
Gleich mal das Shirt hier drucken lassen hier. Ja.
Pete Dunne halt wieder komplett unbeeindruckt sitzt daneben im selben Shirt und denkt so, was zur Hölle macht der Typ daneben mir eigentlich?
Und jetzt alle, dann blenden die das auch noch als Untertitel.
Ja, ja.
Karaoke.
Und dieser Wackelfisch, der an der Wand hängt, der sonst immer und irgendwann so ein Lied singt, da mit dem Kopf von Bobby Fish, das ist großartig.
Ja, das ist so viel Detail, das hat so Spaß gemacht. Also deswegen ist es auch tatsächlich mein Match des Abends gewesen von Anfang an. Und ich bin halt riesiger Pete Dunne und Matt Riddle-Fan, ist ja auch bekannt. Und das, was man gemacht hat, eben mit diesen Videos und auch die Matches waren gut, ist das die Turnier gewonnen. Ja, ich finde, es ist völlig in Ordnung, dass die beiden die Titel jetzt haben. Und ich bin auch kein Fan von zusammengewürfelten Teams, zum Beispiel Baylor und Joe mochte ich beispielsweise überhaupt nicht. Aber nee. Die beiden, das hat Spaß gemacht. Hat man eine Idee gehabt, das hat man durchgezogen. Der Bro trägt es halt mit seiner Comedy und Pete Dunne mit seiner Ernsthaftigkeit ist halt trotzdem auch irgendwie lustig. Einfach, es ist einfach geil. Also ich hoffe mal, es dauert ein bisschen, bis sie den Titel abgeben, aber dann sehe ich halt, wie gesagt, Pete Dunne gegen Matt Riddle, dann Heel. Dann ist sowieso mein Lieblings-Peter. Und dann, wenn man dann einen guten Heel dann hat, könnte man ihn vielleicht dann auch mal so Richtung NXT-Spitze pushen. Wird dann, schätze ich mal, so Richtung SummerSlam Ende des Jahres erst sein. Aber Pete Dunne sehe ich halt auch dann schon. Er ist halt ein guter Mann und Triple H hält auch sehr viel von ihm. Also ich sehe auf jeden Fall Pete Dunne auch irgendwann an der Spitze von NXT.
Das ist richtig. Ja, und die nächste Era, ne? Verlierend ihre Titel.
Ja.
Ne, so langsam wird es dünne mit den Titeln.
Nicht mehr so golden, die Era.
Nee. Da kommen wir jetzt dann gleich zu, würde ich sagen. Ne? Machen wir weiter oder habt ihr noch was zum Tag-Team-Titel-Match? Aber es war ein großartiges Match, muss man halt nichts anderes, kann man nichts anderes sagen. Ne?
Nee. Und wie immer ja, halt war ein Tag-Team-Match eines der Matches des Events, wie eigentlich fast bei jedem Takeover. Die Tag-Teams sind unfassbar gut.
Ja, es wirkt halt auch immer alles sehr harmonisch, da muss man auch sagen. Und ich hab wirklich gedacht, also wenn man nicht wüsste, dass ja The Pro und dann halt neu dazugekommen sind, als hätten die schon 100 Matches gegeneinander gewrestelt, so kam mir das vor. Da waren keine Missverständnisse, nichts, alles lief super ab. Also war echt, vor allen Dingen war ich mir irgendwann wirklich nicht mehr sicher. Geben die denn wirklich den Titel oder nicht? Also man hat mich schon ein bisschen damit gekriegt, so dass ich zum Schluss dann doch mitgefiebert habe und gesagt habe, los, jetzt gib den Titel, los, los, los. Und das war ja für mich gut gemacht, für das, dass ich nicht so Tech-Team-mäßig drauf bin. War geil.
Das erste Gold für Matt Riddle bei NXT, ne?
So weit wird's, ja. Dachten wir wahrscheinlich, war auch nicht so, als ein Tag-Team-Champion. Wir haben ja ein bisschen spekuliert, dass er mit Keith Lee was macht. War ja auch mal kurzzeitig ein bisschen im Tag-Team unterwegs, aber ja gut, Keith Lee ist halt jetzt eher im Singles-Bereich geblieben mit seinem North American Title, aber Pete Dunne, glaube ich, hat keiner erwartet, dass er mit Riddle Champion wird. Tatsächlich. Und ich glaube, das könnte auch ein heißer Kandidat sein wie Tag-Team des Jahres bei unseren Year-in-Review.
Warum nicht, ne? Also ich glaube nicht, dass das lange halten wird, tatsächlich. Nee. Ich bin auch bei dem Breakup des Teams, vielleicht sogar schon nach Mania, also dass das also, nicht so lange geht.
Wenn es wirklich gut ankommt beim Publikum und die Matches richtig gut sind, vielleicht wird es vielleicht doch was Längeres. Das kann man natürlich.
Kommt immer drauf an.
Ja.
Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal schön gemacht, dass sie halt wirklich, sie haben einen Namen, sie haben gleich abgestimmte Gear, sie haben ein gleiches, sie haben ein Logo, sie zeigen Double-Team-Moves, anders als es halt einen Root und Ziggler machen. Ja, das war so Quatsch, also naja. Ne? Vor allem, da die Broserweights ja auch eine Entwicklung durchgemacht haben. Das ist ja aber kontinuierlich immer so ein bisschen, kam da immer ein bisschen mehr in Sachen Teamwork. So. Ja, haben wir noch ein Match auf der ein letztes Match? Einen guten Halbstünder?
Das PBG-Match, meinst du?
Ich würde eher sagen:
Ring of Honor 2010 Main Event.
Okay, das lasse ich auch gelten.
Das sehe ich da eher so die Zeit mit Matt, wo Matt Hardy da war, so bei Ring of Honor.
Nee. Cole und Ciampa waren 2012. Hatten
ein
Titelmatch bei ROH. Das ist eigentlich ein ROH-Match im PWG-Style. Der Main Event.
Ja. Zumindest eine Phase, die Endphase war schon sehr PWG-lastig.
Ja, ich sag ja, es ist aber ein ROH-Match, weil Cole und Ciampa sind sich nämlich nur bei ROH begegnet und niemals bei PWG.
Nee, ich meine nur von Art und Weise des Matches. Nicht, dass beide das bei PWG waren, nur einfach so mit dem ganzen Auskicken und so weiter, aber da kommen wir jetzt gleich drauf.
Aber das ist ja das, was wir am Anfang auch gesagt haben. Im Main Event bei NXT ist immer Overbooking angesagt.
Ja, vor allem, wenn halt Cole auch drin ist. Ne? Das ist halt auch
wenn die Undisputed Era.
Das war klar, die auftauchen.
Wenn einer für PBG-Style steht, dann ein Adam Cole.
Ja, Bebe.
Die Frage, die wichtigste Frage, die zu klären ist, ist Tommaso Ciampa mittlerweile bei 0,0% Körperfettanteil angekommen?
Vor allem, dass der Mann nach dieser Verletzung dann auch schon wieder dermaßen fit wieder in so einen Ring steigen kann, ist unglaublich.
Weil sie hat noch unter der Zeit jetzt irgendwie noch kurz am Fuß noch irgendwie verletzt, am Knöchel.
Ja. Mhm.
Aber also ich habe jedes Mal Angst, dass seine Haut reißt tatsächlich irgendwo. Weil das ist ja wirklich nur noch Adern und Muskeln.
Ja, das ist schon brutal, ja.
Also ich finde es schon echt ein bisschen sehr abartig, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde das nicht toll, sieht nicht gut aus. Aber ich habe hier tatsächlich fest mit dem Titelwechsel gerechnet, so wie der Abend verlaufen ist.
Wirklich?
Ja, weil Finn Balor gegen Gargano, also das gegen Ciampa war für mich dann sozusagen die Konstellation. Ich habe den Sieger hiervon, von dem Match, davon abhängig gemacht, ob Balor gewinnt oder Gargano. Aber sie haben mich total gekriegt. Also, ne, das war Chapeau, NXT.
Ja, ich habe nämlich auch gedacht, der Titel wechselt.
Ja. Ich da war mir festiger als das WrestleMania, da war der Titelwechsel.
Aber also an Balor dann, ne? Wahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich wird es dann Baylor sein. Gerade weil der Baylor nach wie vor unbesiegt ist, der kriegt ja unglaublichen Push. Also, und Cole ist ja jetzt auch schon ein Weilchen Champion und ja, zu WrestleMania, dann das ist dann schon okay. Da war langer Run. Und deswegen finde ich es okay, dass dann.
Ich sehe die Era halt komplett hochgehen, ne? Danach. Weil dann haben sie alle ihre Titel weg.
Ja, leider, aber ich will es nicht sehen.
Haben die eigentlich nicht auch gesagt, wie lange hält Cole jetzt den Titel?
Oh, gefühlt ein Jahr oder so.
Und Baylor hat den
262 Tage. Finn Balor hat den 292 gehabt.
Ja, siehst du mal. Ja, deswegen, weil das haben sie auch noch erwähnt gehabt. Da habe ich mir schon gedacht,
Ja, ich denke, er wird ihn, dann hat er, warte, das sind jetzt 2 Monate, ne? Ja, dann hat er den Rekord geknackt. Oder er holt ihn, oder vielleicht holt sich ihn ja auch Finn Balor noch vorher, vor Mania.
Ja, nach dem Motto, ich krieg den Titel, du wirst ihn nicht so lange halten, wie ich ihn jemals gehalten habe.
Ja.
Könnte man machen, ja.
Das ist dann. Aber ich sehe die Era halt lang kurzfristig nicht mehr lange bei NXT verweilen, sondern dann halt hochgehend in den Main-Roster-Bereich.
Ja, müssen ja auch irgendwann mal Platz machen für die Nächsten. Also.
Ja, ist weil halt, ich meine, du parkst jetzt quasi einen Riddle dann ja schon im Tag-Team-Bereich, damit du sie überhaupt noch präsent weiter hast.
Mhm.
Ja. Und dann hast du jetzt halt noch einen Timothy Thatcher, der unbedingt da irgendwo auch, also nicht ganz oben, aber zumindest muss dieser Mann in den North American-Title-Bereich, alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann hast du noch einen Killer Cross da jetzt bald anstehen.
Der ist so der richtig hardcore gepusht werden, so wie ich das gelesen habe. Also der wird auch ganz schnell. Hey. Oh, Killer Cross würde ich jetzt nicht sagen, dass er Big Man ist.
Ja, von der
so eine Mischung aus Big. Also ich habe ihn aber halt auch zum Beispiel vielleicht auf der Kette, dass er mit Dijakovic zum Beispiel ein Tag Team bilden könnte.
Ja.
Das könnte
oder
auch ganz
gut sein. Das ist mir scheißegal.
Mal gucken, was man sich ausgedacht hat. Na gut, du hast dann auch, na gut, was nicht mit Punishment Mancini ist, also.
Ich bin da noch nicht überzeugt von tatsächlich.
Ich bin, also. Das ist, kommt noch nicht so ganz aus dem Quark irgendwie, da fehlt noch so ein bisschen was.
Ja.
Mal gucken. Na gut,
mal schauen, was aber passiert. Aber der Heel-Turn von Gargano war schon, dachte ich so,
Ich weiß nicht. Also ich will eigentlich. Also, ich meine, das ist halt das Einzige, was man mit Gargano noch nicht gemacht hat. Einfach wirklich zum Heel-Turn lassen. Man hat ihn kurzzeitig mal ein bisschen Heel-Turn lassen in der Jumper. In der Jumper-Fete. Ist halt ausgetickt, aber so richtig Heel-Turn gab es noch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es wirklich Hardcore-Heel wird oder ob es wieder so ein bisschen Larifari-Tweener-mäßig ist. Und ich bin eifersüchtig auf Jumper. Und nach dem Match dann bin ich wieder Face Gargano. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Laufen. Für das Mania-Match, was sie nicht hatten. Also für den. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie das noch nicht mal beim Takeover bringen, Tampa, sondern dass das bei Mania landet sogar, Gargano gegen Ciampa.
Das könnte, ja.
Dann sollte Ciampa ein bisschen aufpassen und ja, gesund bleiben, hey.
Weil dann brauchst du die Titel nämlich nicht auf die Card packen bei Mania irgendwo, sondern kannst die halt alle beim Takeover verwursteln und kannst dann halt Ciampa gegen Gargano als Repräsentanten von NXT auf die Card packen.
Also im Kickoff von WrestleMania dann Ciampa gegen
Gargano. Das wäre natürlich nicht schön.
Nee, das wäre tatsächlich. Also das möchte ich dann tatsächlich nicht sehen, dass das vor so einem halbleeren Footballstadion stattfindet. Bitte nicht.
Stell dir mal vor, es kommt da hin und alle Leute rasen hin, weil sie es sehen wollen. Dann wäre es natürlich wieder geil.
Also sagen wir es mal so: Wenn die WWE vorher ankündigt, dass das Match sozusagen im Kickoff stattfindet und vielleicht auch der Main Event vom Kickoff wird. Ich glaube schon, dass das für viele ein Grund ist, dass die WWE denkt, ja okay, da kriegen wir das Stadion halt frühzeitig voll.
Mhm. Ja, lieber mal nicht machen.
Aber trotzdem nicht, Nee.
Also wenn, dann richtig geil auf die Mania Card irgendwo.
Weil ich glaube auf jeden Fall ein NXT-Match, na gut, Charlotte gegen Rhea Ripley ist ja WrestleMania, ist ja klar, okay. Das heißt, ein Damen-Match haben wir schon mal von NXT, also denke ich, dass es auf jeden Fall mindestens ein Männer-Match auch auf die Card schaffen wird, auf die Main-Card.
Da sie ja wahrscheinlich US...
Dann noch ein Tag-Team-Match.
Nee, Matt Riddle und Pete Dunne gegen... Wer ist momentan Tag-Team-Champion? Keine Ahnung. Usos.
Doch, packen gegen The Revival.
Nee, die sind bei AEW bis dahin.
Wahrscheinlich, ja. Nee. Ist es um April rum? Nee.
Ich weiß nicht.
Mai, oder glaube ich, gell? Mai.
Immer noch so lange. Später.
Ja, ja. Das ist
der Dings hat ja noch einen Monat länger.
Die können sie verlängern. Ja, mal gucken, was
passiert. Und am Ende unterschreiben sie einen neuen Vertrag.
Irgendwann wird das Geld, die Summe hoch genug sein, dass man es unterschreibt.
Aber ich denke, also. Das könnte, also Gargano gegen Ciampa könnte tatsächlich so ein Ding sein, was auf einer Mania-Card gut funktionieren könnte, wenn sie denn von alleine gelassen werden dann und sich gegenseitig töten dürfen.
Das Problem ist, ich überlege mir halt, was erzähle ich denn jetzt in dieser Story noch? Ich meine, du hast ja eigentlich eine ewig lange Story zwischen den beiden schon gehabt, du hast schon ewig viel erzählt, also was erzähle ich denn jetzt Neues? Also ich...
Und Stone Cold... ging das auch jahrelang.
Es gab halt so viele Matches zwischen den beiden. Ich weiß auch gar nicht, was die mir im Match jetzt neu erzählen wollen.
Und gegen alle anderen, Triple H und The Rock. Gab's auch. Also, man hat halt immer irgendwelche Gründe oder halt immer wieder die alten Geschichten aufgewärmt. Ich meine, kann man ja machen, weil das ist ja die Basis.
Reicht ja schon, dass Gargano sagt, dass er sich nicht genug von Ciampa unterstützt gefühlt hat gegen Finn Balor. So, sagt er hier, du hast mich nicht genug unterstützt. Dann sagt der andere, nö, ist nicht so. Ich musste ja hier auch gucken, ne? Ich habe ein Titelmatch, das war wichtig. Ne? Wo warst du denn? Da hast du mich auch nicht unterstützt, so wirklich. Und dann können sie sich wieder kloppen.
Also da sehe ich jetzt kein Problem irgendwie.
Also so und Generico haben auch Jahrzehnt gefunden, immer wieder hin und her.
So wie Gargano auf den Titel geschaut hat, da würde ich eher mal sagen, ich gönne dir den Gürtel einfach nicht. Und Ciampa war ja auf der Siegestraße schon fast, hat ja Cole fast im Sack gehabt und das war einfach ganz klar, ich gönne dir nicht den Gürtel.
Ja, genau.
Und so wird es dann laufen. Allerdings habe ich auch noch so eine Idee, dass es vielleicht ein Fatal 4-Way-Match kommen könnte. Cole, Baylor, Gargano, Ciampa, was so ein schönes Fatal 4-Way-Match ist. Könnte man auch mal wieder machen, ne?
Ich möchte Cole gegen Balor gerne One-on-One sehen. Das gab es, glaube ich, auch noch nie, ne? Es müssten First-Timer sein.
Wahrscheinlich, ja.
Und das möchte ich gerne sehen. Und Gargano und Ciampa dürfen sich gerne separat voneinander töten. Also, die werden, ja, das wird großartig werden. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Ist das denn eigentlich das Damen-Match schon fix bestätigt, dass das bei Mania stattfindet oder nicht beim Takeover?
Das wurde für WrestleMania bestätigt. Ich hätte jetzt eine Grafik im Kopf, wo das WrestleMania-Logo unten drunter war.
Ja.
Ja, okay. Gut, Charlotte muss auf die WrestleMania-Card. Ist eine Charlotte leer?
Muss sie?
Ja, Charlotte.
Ja.
Ja,
einfach ein Aushängeschild der WWE bei den Damen, natürlich, genauso wie
Becky auch. Die ist wichtig für die Plakate, für Promo machen, weil halt Flair. Das ist glaube ich John Cena
wichtig
zu WrestleMania, weil Flair. John Cena wird auch nicht bei NXT Takeover auftauchen und da sein Match bestreiten.
Oh, das wäre aber auch cool.
Ich würde es feiern.
Ein John Cena, der von alleine gelassen ist, der wrestelt, ne, ist gut.
John Cena war immer ein guter Wrestler.
Ja.
Der hat immer abgeliefert. Den Hate völlig unverdient.
John Cena gegen Johnny Gargano könnte unheimlich gut sein.
Ja.
Aber gut, das sind Fantasy-Booking-Ideen, die wir da im Kopf haben.
Ja. Geht doch Adam, mal zu Phil in den Podcast hier.
Ja, da kommt ja jetzt. Ne? Adam Cole gegen Ciampa, ja, das war echt eigentlich, das war trotzdem, es war gut, ne? Es war halt einfach komplett over the top, aber das erwartet man halt auch irgendwo, wenn man diese beiden Namen hört, ne?
Ja. Ja, vor allem die ersten Minuten haben eigentlich, fand ich echt gut von Ciampa, der Adam Cole überhaupt nicht ins Match kommen hat lassen. Also, der hat ja alles gewusst, was jetzt Cole machen will. Er wusste ja schon vorher und hat es immer wieder ausgekontert. Was ich auch ganz sehr geil fand, war auch in den ersten Minuten, wo Cole außerhalb irgendwie Ciampa umschmeißt oder umhaut und dann sich auf den Apron sitzt und dieses Klatschen macht und auf die Schultern klopfen. Und Ciampa sieht es und flippt völlig aus und vermöbelt erstmal Adam Cole richtig draus. Und dann macht er sein Klatschen und sein eigenes Schulterklopfen. Das fand ich ganz nett gemacht. Also das hat mir gut gefallen. Hat echt
den Fan so geil. Er so, los, klatsch mit mir ab. Und Ciampa so, nee, weißt du was, ich geb dir mal einen Knutscher hier.
Und der ist dann noch mehr ausgeflippt. Und der Fan
komplett ausgerastet. Das nenne ich mal ein Fanservice. Nee, nicht abklatschen. Wir reichen uns nicht die Hände. Wir knutschen uns gleich mal ab.
Das
war schon goldig.
Das ist der neue Ehrenfan von Ciampa.
The Goldie. Ja, ich habe mal geguckt, mal eben so kurz nebenher, Adam Cole, Prince David, habe ich jetzt also kein Match gefunden.
Ja.
Ich habe es nochmal, ne, Prince David eingegeben. Besser ist
wenn,
das.
Und wenn du das einfach mal ein so ne, sagen kannst, ne, Adam Cole, Finn Balor, first time. Ever. So, ja, ist gemacht, ne? Das muss passieren eigentlich. Du willst, dass es passiert, ne? Das steht außer Frage. Ja, wir haben eine Show gesehen, ne? Und wir haben eine richtig gute Show gesehen. Wir müssen natürlich auch noch Punkte und Faziten. Ich möchte euch nur noch kurz eins in der Hand geben, und zwar Schulnoten, also Noten von aus diesem Internet. Und zwar Takeover Portland hat bei Genickbruch eine Wertung bekommen von 1,3750 und ist damit auf Chartrang 155 gelandet. Und in diesem Bereich geht es tatsächlich nur um Nuancen, was Punkte angeht, ne? Und ist damit schon sehr, sehr hoch gerankt, weil wenn man sich überlegt, wie viele Shows da eingetragen sind, ne?
Das höchste Match, wenn wir gerade gucken, heute Nachmittag war es eigentlich noch der Main Event und jetzt ist es das Tag Team Match.
Tja.
Ja. Ach, ich dachte, du wolltest gerade wissen, was die beste Show, bewerteste
nee,
Show.
Nee, jetzt so, ich habe, nee, die Matches an sich und das zweite dann natürlich das, der Main Event. Gefolgt von Finn Balor und Johnny Gargano, gefolgt von Keith Lee, Dominik Dijakovic und dann Dakota Kai und dann Rhea Ripley.
Ja.
Ja, kann man machen.
Ne? Bei den Kollegen von Cage Match ist es aktuell, dass es bei einer Bewertung von 9,04 steht. Also ganz knapp dran an der Bestnote. Irgendwer hat tatsächlich eine 4 verteilt.
Bei uns in der Gruppe ist die höchste Note.
Eine 10 Moment. Ist, glaube ich, dabei, ne?
Ja, aber jetzt, also in Führung ist
9, ne?
Punkte ist die 9, ja. Und dann gefolgt von der 10. Und die Matches an sich, die der Dirk abgefragt hat, welches war euer Match of the Night, ist auf Platz 1 Adam Cole. Entschuldigung. Keith Lee an zweiter Stelle, die Undisputed Era dritte, Tegan Nox und dann Rhea Ripley. Also die Mädels haben mal wieder vollkommen abgekackt.
Ja. Ja, sie haben halt, also das den
Obwohl sie zwei Matches mal auf der Karte haben. Das ist auch krass. Sonst gab es ja eigentlich immer nur eins.
Ja.
Aber gegen so eine Karte, ich meine Keith Lee, ne, da kann es halt nicht viel reißen, ja.
Ja, aber es ist halt auch einfach, also dass der Streetfight, die Fehde zwischen Dakota Kai und Tegan Nox hat sich halt schon so ein bisschen hingezogen und das, was ich meinte, dass das immer so ein bisschen so nebenbei erzählt wurde und nie mal so ein bisschen mehr Beachtung gekriegt hat. Und bei den Damen, also beim Damen-Titelmatch war halt einfach die Story so, dass es einfach zu keinem Zeitpunkt war die Luft von Anfang an raus. Also deswegen, die Matches waren ja nicht schlecht, absolut nicht. Die Story. Nee,
die Wertung an sich jetzt auch hier. Guck mal, ja, beide Ja, 7,50 bei Dakota Kai im Team, ne? Und 7,05 bei dem Women's Title Match. Also es ist schon eine hohe Wertung. Kann man lassen.
Definitiv. Dann Nicole, wenn du schon dabei bist, dann erzähl uns nochmal bitte deine Wertung und dein Fazit von dem Ganzen.
Ja, Fazit wie immer, wer eigentlich unsere Podcasts hört, wird wahrscheinlich jetzt gelangweilt sein, weil es immer abfeiert, wie doof. Ich sage ja meistens immer, wenn ein Event gut war, gebe ich eine 8. Wenn dann noch ein Ticken besser war, gebe ich eine 9. Ja, dann weiß man jetzt, was ich gebe. Ich gebe diesmal die 9, weil es natürlich von den Matches her war jedes Match auf der Karte astrein. Also wrestlerisch gesehen ist es genau mein Geschmack, was ich wrestlingmäßig sehen will. Für eine 10 reicht es halt nicht, weil wir hatten ja jetzt gesagt, dass die Spannung bei gewissen Matches jetzt auch gerade beim NXT Women's Title Match halt raus war. Da gab es halt keinerlei Spannung. Von daher, also kann ich da jetzt von mir aus gesehen nicht die 10 geben, aber eine 9, denke ich mal, für NXT auch mal eine 9 zu vergeben, kann man auch mal machen. Sonst schwanke ich ja immer zwischen 8 und 8,5. Ja, ich war wieder hellauf begeistert, allein der Opener, wie gesagt, hat mir ein fettes Grinsen an dem Morgen auf meine Arbeit verbracht, dass ich nur noch eigentlich, ich musste durchs Haus laufen und noch gewisse Tätigkeiten in der Hausverwaltung ausüben. Ja, am liebsten hätte ich alle Türen eingetreten und nur noch NXT gegerischen nach dem Match. Ja, geil, einfach geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen, halt. Außer geil.
Geil. Ja, Alex, auch geil, oder?
Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt für ein Event 8,5 gegeben. Ich gebe aber noch einen halben Extrapunkt für Matt Riddle und Pete Dunne, weil ich mag die beiden halt. Das ist so ein bisschen mein persönliches Ranking hier einfach. Deswegen gebe ich mal die 9. 10 Punkte gibt es nur für G1-Siege von Kota Ibushi. Könnt ihr gerne nochmal alles nachhören. Ja, 9 Punkte auf jeden Fall. Gab kein schlechtes Match, auch wenn die Damen-Matches hier bei Cage-Match zum Beispiel ein bisschen schlechter bewertet wurden. Ist halt immer Geschmackssache, aber auch die beiden Matches haben mir sehr gut gefallen. Ja, kann ich euch nur anschließen. Eben war halt leider ein bisschen wie die Spannung bei Belair und Ripley. Und in der guten Streetfight war ich tatsächlich eigentlich fast echt überrascht, wie gut der wurde, wenn ich so überlege. Ich habe eigentlich nichts erwartet, tatsächlich. Obwohl ich ja wusste, dass eigentlich beide gut sind, aber die beiden haben, also für den Streetfight für Damen war der echt gut. Also da habe ich von Herren schon ganz viel schlechtere Streetfights gesehen. Also,
oh ja.
Ja, ich sag
also, wenn ich mir so Streetfights im Main Roster so angucke, was ich da so gesehen habe bei Weeklys teilweise, boah.
Ich sage ja, das
haben sie Beste, gut gemacht.
Nee, das war ja ein Last Man Standing Match, glaube ich. Mit Asuka gegen Nikki Cross, glaube ich, oder?
Ich sage einfach ein
Last Man Standing Match.
Sag einfach nur mal, Kevin Owens gegen hier Dean Ambrose. Street Fight. Beim Pay-Per-View war das. Ich glaube, es war beim Rumble. Es war ganz furchtbar.
Ja, gut, im Main-Roster-Bereich, das kann man halt echt nicht mehr vergleichen. Ich meine, man macht es halt gerne, aber
Main-Roster, man soll es halt auch gar nicht. Es ist was ganz anderes.
Ist halt ein anderer Style. Halt. Es ist halt ein bisschen gediegener, weil es halt mehr für die breite Masse ist. Ja, da muss es halt ein bisschen slowlier zugehen und bei NXT kann man halt ein bisschen aufdrehen. Da weiß man, es trifft nicht den gesamten Mainstream, das will man ja auch nicht. Nee. Also will man schon, aber man verpackt es halt natürlich so, dass es natürlich nicht so mainstreamig gegenüber der Main-Show halt dann immer ist.
Deswegen, man muss ja auch sagen, das war der allererste Damen-Street-Fight bei NXT, bei dem Takeover.
Ja, Michi schreibt auch gerade im Chat, dass Asuka gegen Nikki Cross war dann doch ein Last Man Woman Standing Match. Aber jedenfalls haben sie sich da auch ganz schön auf die Rübe gehauen.
Ja. Nein, aber deswegen
haben sie auf jeden Fall gut gemacht.
Genau. Also was man vielleicht auf jeden Fall sagen sollte, ist, vergleicht es halt nicht miteinander. NXT ist ja dafür da, ihr müsst das mal so sehen, dass man nicht, wenn man es von SmackDown und Raw einfach auch nicht mehr angetan ist, nicht mehr, aber sagt, ja, NXT gefällt mir noch. Warum ist denn Raw und SmackDown nicht wie NXT? Ja, natürlich ist es nicht so, weil das soll ja dann für euch sein, wenn euch das doch gefällt, dann guckt doch das und guckt das andere gar nicht. So, ne, dann habt ihr auch nichts, worauf ihr euch drauf aufregen müsst. Guckt es doch nicht, guckt NXT, wenn es euch gefällt und fertig. Jo. So, ne?
So
mach ich auch so. Aus. Ich guck den Main-Roster-Krams halt nicht, so. Weil es nichts mehr für mich ist.
Das ist, mache ich genauso.
Genau. Du guckst halt dein NXT und ist doch alles schick.
Ganz genau.
Dann so schließe ich mich nämlich einfach mal an und gebe auch 9 Punkte. Ne? Und ich denke, 10 ist halt schwierig. Da müssten halt schon echt Dinge passieren, wo ich, ne, da, wo Sven sagt, da zieht er sich die Hose aus. Hier kriegst du halt echt den Makel halt mit dem Damentitel-Match, dass das da, das ist echt Jammern auf dem allerhöchsten Niveau, was man sich nur irgendwie vorstellen kann, dass der Lead-Up, also die Story dahingehend in das Match ein bisschen, ja, kacke ist, dass man halt Bianca Belair so, man halt weiß, es wird nix. Schon im Vornherein, das ist halt immer ein bisschen schwierig. So, und dann das, was ich sagte, dass Kai gegen Nox halt so ein bisschen so, ja, so ein bisschen dahin siechte, immer so nebenbei erzählt wurde durch kurze Skits, es nie so Aufmerksamkeit bekommen hat, die es vielleicht hätte kriegen sollen, haben tun. Aber es war ja trotzdem nicht schlecht. So, das war jenseits von irgendwas schlecht. Und hab hier echt einen richtig unterhaltsamen Event gesehen und hab richtig Spaß. Und wenn es halt so weitergeht wie mit dem letzten Takeover, mit dem Worlds Collide, und der Show jetzt hier, Alter, ne, wo willst du denn noch hingehen?
Jo.
Wenn das Level so konstant übers Jahr gehalten wird, dann haben wir, glaube ich, können wir vielleicht von einem der geilsten Wrestling-Jahre überhaupt reden.
Auf jeden Fall.
Jetzt muss ich noch mal kurz dazwischen
quatschen,
ja, weil der Chat schreibt und der Jan schreibt es auch. Adam Cole gegen Finn Balor gab es in der Ausgabe von NXT 383 vom 18.12. Wahrscheinlich, weil ich Prince David eingegeben habe.
Ja gut.
Ach ja, stimmt, ja.
Dass jetzt die schon doch bei NXT angetreten sind. Ja, da muss ich mal hier dem Chat und dem guten Jan hier mal Grüße und besten Dank sagen, hey,
ja,
dass wir das dann nochmal aufgeklärt haben.
Muss dann eher die Endzeit von Baylor gewesen sein, dann wieder kurz vor Main-Roster-Aufstieg war.
War Geh Cole schon da?
Irgendwann müssen sie es ja überschnitten haben, ne?
Nee.
Er schreibt ja 18.12., also vom letzten Jahr noch, Ausgabe 383.
Ach so, Dezember, ach so. Hm. Ja, ja gut, dann war das kurz nach dem Comeback halt, ne?
Ja.
Ja. Ja gut, aber ich sag mal, wir haben es halt noch nicht auf einer Takeover-Card bekommen, um einen großen Main-Event-Spot. So, jetzt aber hier, ne? Erbsenzählerei.
Raus hier, gell?
Danke, Jan, dankeschön. Ne? Ja, dann haben wir jetzt alle Punkte verteilt und gefazitet. Und dann schauen wir doch nochmal ganz kurz, was so in der nächsten Zeit hier bei uns ansteht. Denn, wenn das hier raus ist, habt ihr gerade auch schon gehört, New Japan New Beginning ist rausgekommen. Die 3 Shows besprochen von Sven und Jan. Alex, du warst nicht dabei, ne?
Nee, ich habe leider keine Zeit gehabt, alle Shows zu gucken. Deswegen habe ich gedacht, okay, Jungs, macht's zu zweit und habt Spaß. Ich hatte leider nicht alles noch nachzugucken. Mir fehlen nach wie vor immer noch Matches, die ich nicht gesehen habe. Aber ich gelobe Besserung und komme hoffentlich im nächsten New Japan Podcast mal wieder zurück.
Ja. Dann hatten wir das Clubhaus. Hat debütiert. Da habe ich mit dem Willi und dem Stefan zusammen ein bisschen gequatscht. Ne?
Vor allem über Klospülungen.
Ja, wir haben auch über ein bisschen mehr geredet als über Toiletten. Also, ne?
Das war unterhaltsam, muss ich sagen. Habe ich mal am Samstag angehört. Habt ihr gut gemacht, Jungs.
Danke, danke, danke. Ja, dann, wenn das jetzt raus ist, habt ihr dann am nächsten Montag, bekommt ihr eine Time Machine von Mats und Sven, auch live, glaube ich, ne? Wird das Ganze hier stattfinden, auf dem Kanal von Matze, Matze_OS bei Twitch. Und zwar die Time Machine zum Royal Rumble 1988, der erste Rumble ever.
Oh.
Genau.
Aber ja, das kommt am, wann kommt das?
Am 24.
Ne, da kommt der Podcast raus. Am
20. Ach, da kommt er raus. Ja, stimmt.
Dann, also wenn es live ist, ist es am 20.
Stimmt. Dann hattet ihr es
schon gehört. Es ist Donnerstag, der 20. um 19 Uhr kommt die Wrestling Time Machine vom Royal Rumble 88 Und am Montag, den 24.02. live gibt es das One-on-One um 16 Uhr. Also schön nach dem Feierabend schön mal hier auf den Twitch-Kanal kommen, weil dann wird der Basti dermaßen mit Papier voll gepumpt.
Was haben wir jetzt über 100?
Fragen gelöchert. Und der Burger hat noch nicht mal angefangen, mein Lieber. Sei dir mal sicher, der Burger
Alex kommt auch noch. Fragen gestellt, ne?
Nee, ich habe noch ein paar Fragen zu deinen Leistungen zum Wissen macht Auto, weil ich einige Fragen formulieren.
Dann fangt man noch an, ihr habt dann noch ein bisschen Zeit. Also ich würde sagen, guckt, dass ihr es bis zum 23.02. entweder bei uns im Forum oder auch auf Twitter unter wrestlingtalk.de könnt ihr es gerne auch posten. Das schauen wir uns auch an, wenn ihr da noch ein paar Fragen an den Basti habt. Und ja, dann könnt ihr live oder dann später aus der Konserve dann den Podcast mit dem Basti hören.
Oh Gott, Jan hat gerade gesagt, er hat auch noch Fragen. Eieieiei.
Ja, die sind ja natürlich noch nicht mit dabei, weil er schreibt das ja alles nicht da rein. Also ich schätze mal, wir gehen stark auf 150, 200 zu. Das wird, glaube ich, das längste Team-Interview ever.
Oh Gott. Ich werde alle Fragen mit Ja oder Nein beantworten einfach.
Ja, dann wird es wahrscheinlich das kürzeste Team-Interview aller Zeiten.
Ja, nein, tschüss.
16 Uhr angefangen, Viertel nach vier, dann fertig.
Ja.
Ja,
meins kommt auch noch.
Irgendwann, wenn Alex
sich bereite dich mal drauf vor. Ja. Viel Zeit.
Mir stellt ja Gott sei Dank keiner Fragen, deswegen wird es ein sehr kurzes Interview.
Das hat der Basti auch gesagt, glaube ich.
Es wird aber witzig, wer das Interview führen wird. Also von daher, das könnte eine sehr interessante Kombo werden.
Ja.
Stay tuned.
Stay tuned, genau.
Ja. Aber erst nach WrestleMania, da kommen noch zig Podcasts euch zu.
Richtig. Und ansonsten haben wir noch, was Nicole von sagte, wrestlingtalk-talk.de. Da findet ihr auch natürlich alle unsere Links zu allen Social-Media-Kanälen, ne? Die wir betreiben.
Richtig.
Und seit neuestem ist auch unser Instagram-Kanal wieder aktiv. Hat sich jetzt der Willi drum, hat sich das jetzt bemächtigt und wird ja ein bisschen Content ab und zu mal verbreiten, habe ich gehört. Ja. Und ansonsten, ne, dort findet ihr auch alle anderen Kanäle, denen ihr uns folgen, liken und whatever könnt. Tut dieses und hört uns auch auf diversen Plattformen, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast seit neuestem auch, über eure Podcatcher bei YouTube mit Bild oder hier im VOD bei Matze-OES bei, wie heißt es? Wo sind wir gerade?
Twitch.
Twitch, genau. Siehst du, ist mir das Wort wieder nicht eingefallen. Und ansonsten, Nicole, sag mal tschüss.
Ich sag mal tschüss. Tschüss. Bis demnächst und bleibt uns gewogen und überhaupt.
Und der Alex.
Ich verabschiede mich heute mal mit den Worten von Günther Zapf. Also wer AEW auf TNT-Serie schaut, weiß, was jetzt kommt. Nämlich, ich verabschiede mich mit AEW. Auf ein Wiedersehen. Das ist echt schlecht. Aber ich wollte es mal raushauen.
Bei. Ich versuche es mal zu retten und sage einfach gut Catch und in die Runde und bis denne.